Max Heinemann ist Chef und Miteigentümer des Familienunternehmens Gebrüder Heinemann, also einem der führenden Flughafenhändler der Welt. Jeder, der schon mal irgendwo auf der Welt in ein Flugzeug gestiegen ist, ist vorher durch Duty-Free-Bereiche gelaufen, hat diese Heinemann-Läden gesehen, und zwar rund um die Welt an Flughäfen ist Heinemann präsent und verkauft dort Spirituosen, Kosmetika, alle möglichen Dinge. Wie dieses Business genau läuft, wie viel Geld alleine am Flughafen Istanbul umgesetzt wird, total faszinierend, was man darüber so wissen muss, und seine persönliche Geschichte mit diesem Familienunternehmen, das seine Vorfahren schon aufgebaut haben, hat er mir erzählt. Auf geht's! Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Hey Max.
Moin. Hi.
Als erstes vielleicht nochmal ganz kurz zur Orientierung für alle, die jetzt bei den Gebrüdern Heinemann nicht sofort klar sehen. Es handelt sich nicht um irgendwen, der verwandt ist mit Florian Heinemann, dem berühmten Venture-Capital-Geber und mit Zalando Angel und Project A-Gründer. Und es handelt sich auch nicht um die Gebrüder Heilemann, die ja auch schon in der Startup-Welt mit Daily Deal und anderen Sachen aktiv waren, sondern es handelt sich um diese Handelsfamilie mit über 100-jähriger Tradition, die du jetzt aktuell anführst, die in Flughäfen, wahrscheinlich überwiegend in Flughäfen, nicht nur, aber fast nur, weltweit Shops betreiben, korrekt?
Korrekt.
Oder bist du mit Flo Heinemann verwandt?
Nee, wäre schön. Ich habe das mal so, die Diversifikation wäre nicht schlecht gewesen. Aber wie gesagt, wir haben uns ja auch schon mal kennengelernt. Und ich sag mal, grundsätzlich passen wir ganz gut zusammen. Aber nein, leider nicht.
Leider nicht. Sehr, sehr bescheiden von dir. Erzähl mal, du bist also schon jetzt die wievielte Generation der Gebrüder Heinemann?
Fünfte,
also schon wirklich signifikant.
Ja, wir gehen ins 145. Jahr, so gesagt, rein. Und dieses Jahr.
Wann war dir das sozusagen klar, dass das da auf dich hinausläuft als Führungsaufgabe? Du bist jetzt auch CEO des Unternehmens?
Ja, genau. Wo fängt man da an? Also grundsätzlich ist es so, das muss man vielleicht ein bisschen in die Governance reingehen für einen Moment. Ist es so, dass wir bis zur vierten Generation, also von wirklich der ersten bis zur vierten Generation, zwei Familienstämme sind, 50-50. Heinemann, ja, aber im heutigen Zustand sind das Cousins, das waren es auch ab der zweiten Generation. Und dass tatsächlich jede Generation so gelaufen ist, dass parallel aus beiden Stämmen, so gesagt, einer rein ist und zusammen die Firma geführt haben. So, also inklusive natürlich auch Fremdmanagement und so weiter, aber grundsätzlich ist das so abgelaufen. Ich bin erstmal die erste Generation, damit die fünfte, die alleine aktiver Gesellschafter ist. Das heißt, da gibt es im Moment noch keine Parallelwelt, so gesagt, im Management. Und
weil da keine Kinder sind und die Kinder sind jünger, oder?
Kinder sind jünger. Also neben dem haben wir sind überschaubar viele Shareholder, was das angeht. Und bis dato bin ich der Einzige, der sich halt gemeldet hat oder dazu entschieden hat, eines Tages in die Firma aktiv einzusteigen und dann den Weg zu bestreiten, der mich heute, wie gesagt, in den Vorstand oder als Co-CEO positioniert. Und wir haben auf der anderen Seite haben wir jetzt noch, gibt es noch eine Cousine, die ist Mitte 20, hat auch Ambitionen, aber das ist halt, wie gesagt, im Prinzip, wenn du darüber nachdenkst, ich bin 41, das ist halt eine Zwischengeneration. Ich selber, zu deiner Frage, habe mich, ich sag mal, relativ spät entschieden, in die Firma einzutreten. Ich hatte ein paar andere Sachen vor, wurde dann nett und höflich überzeugt, das mal auszuprobieren.
Wie alt warst du da?
Da war ich, das war nach dem Abitur, ehrlicherweise. Also ich bin nach dem Abitur, habe ich mich tatsächlich damit beschäftigt, Produktdesign zu studieren. Wollte nach New York und war doch angenommen. Und dann kam...
An dieser berühmten Parsons School of Design oder so?
Tatsächlich, ja.
Ah, guck mal, die kennt man noch.
Ist sie so, ja, sehr.
Ja, ich war auch mal eine Weile in New York und da ist mir die aufgefallen, ja.
Ja, also wie gesagt, da wollte ich tatsächlich hin und genau. Und dann kam mein heutiger Co-CEO, witzigerweise, also ein langjähriger Mentor, den ich seit letztem Jahr so gesagt als Co-CEOs fungieren, auf mich zu und sagte mir, dass ich das alles gerne machen kann in meinem Leben und wahrscheinlich auch Talent dafür hätte. Aber ich zumindest ausprobieren sollte, in die Familienfirma einzutreten oder mir es angucken. Und wenn ich mich entscheide oder entscheidend dagegen entscheiden sollte, dann ist es für beide Seiten das Beste, wenn ich halt nicht komme. Und das fand ich einen relativ fairen Vorschlag in der Situation. Also es war auch nie Desinteresse an der Firma. Ja?
Also hast du sozusagen nach dem Abi direkt dann gesagt, okay, dann probierst du es aus?
Ja, jein. Also ich bin tatsächlich für 6 Monate in die Firma eingestiegen. Das ist echt mal so ein Praktikum auf Steroiden, wenn man so will. Einfach wird einfach durch alles durchgezogen und von allen Bereichen, die wir dort hatten, von Lager bis nachher auf die Fläche oder auch in den Markt. Also das haben wir in 6 Monaten durchgezogen. Und dann bin ich nochmal 6 Monate nach Spanien gegangen zu einem damaligen, ich sag mal, offenen Konkurrenten.
Aha.
Der gesagt hat, okay, du darfst mal 6 Monate hier reingucken, ohne dass natürlich irgendwelche Geheimnisse an mich verraten wurden. Aber das war halt sehr spannend von beiden Seiten.
Hast du noch studiert?
Ich habe studiert, danach habe ich studiert. Danach war es ehrlicherweise auch einfacher für mich zu entscheiden, dass ich jetzt BWL oder International Business studiere, weil das hätte ich wahrscheinlich so sonst nicht getan. Den Grund brauchte ich dafür schon.
Und dann hast du das aber dann durchgezogen?
Ja.
Und dann danach dann direkt in die Firma?
Ja, schneller als gedacht. Nach dem Studium war in Barcelona, International Business Administration studiert, abgeschlossen, dann in die Firma nochmal wieder für 6 Monate, eigentlich der Plan. Dann bin ich im Bereich Asien gelandet oder auf Wunsch saß ich im neu gegründeten asiatischen, ich sag mal, Department und hatte grundsätzlich eine Affinität für den Markt oder die Region, weil die auch für uns unerschlossen war als Firma und gleichzeitig fand ich die persönlich auch total spannend. Hatte auch versucht, davor 3 Jahre Chinesisch zu lernen.
Okay.
Bevor du es fragst, nein, ich habe es nicht geschafft, Chinesisch zu lernen. Und dann haben wir einen Businessplan geschrieben, wie man sich der Region nähern könnte oder wie man die erschließen könnte, mit natürlich dem Hinweis darauf, dass man ein Team runterschicken muss. Und dann hat mich mein damaliger Chef aus dem Bereich gefragt, ob ich nicht einfach mitkommen will. Das habe ich gemacht.
Und dann, wo warst du dann da?
Ich bin nach Singapur gegangen.
Dann warst du da wirklich lange?
10 Jahre.
10 Jahre?
Ja.
Und dann wurdest du irgendwann wieder nach Deutschland gerufen.
Genau, so der Schnelldurchlauf, genau. Wurde 2016 wurde ich gefragt, ob ich nicht mal zurückkommen möchte. So gesagt, in den Vorstand und habe gesagt, in 2 Jahren komme ich zurück. Also ich habe mir nochmal 2 Jahre gegeben aus diversen Gründen. Der eine Grund, ich war noch nicht fertig mit dem, was ich erreichen wollte oder was ich machen wollte. Das andere war, bevor ich nach Hamburg ins Headquarter, so gesagt, der Gruppe wechseln würde, müsste ich das erstmal ein bisschen mehr verstehen und habe mir dann 2 Jahre lang mit einem Team alle Strukturen und Bereiche eben eher aus Theorie und Entfernung angeguckt oder durch Interviews, Gespräche und so weiter und war dann auch besser vorbereitet. Neben dem kam daraus wiederum eine große Reorganisation, die ich Ende 2018 dann auch mit angeschoben und umgesetzt habe.
Lass mal einmal kurz ein bisschen über das Geschäft sprechen. Du hast dann in Asien mit aufgebaut. Am Ende seid ihr, also ich stelle es mir zumindest aus der Ferne so vor, ein klassischer Händler mit der Besonderheit, dass ihr in diesen Flughafensituationen verkauft und dann eine Produktgruppe habt, die dazu passt. Also ich glaube, im Wesentlichen verkauft ihr da Alkoholika, aber auch Kosmetik, wahrscheinlich noch irgendwie Mode in Teilen.
Ja.
Und dass das eure Spezialität ist. Und dass ihr das sozusagen weltweit macht mittlerweile an allen Flughäfen. Und Wachstum erscheint mir einen neuen Flughafen sozusagen zu erobern oder ein neuer Flughafen wird gebaut und man mietet sich ein oder jemanden, der da schon ist, zu verdrängen oder so. Also ist das so vom ganzen Prinzip her richtig?
Vom Prinzip her ist es richtig, aber es ist halt bei uns vielfältiger. A, muss man da wieder ein bisschen Historie rausholen. Wir haben halt, ich meine, vor 144 Jahren...
Gab es keinen Flughafen.
Nee, genau. Die haben wir dann gebaut. Nein, aber das ist, wir haben also vor 144 Jahren haben wir als Schiffsausrüster angefangen aus der Hafenstadt, aus der Hafen City. also Speicherstadt, und haben dort halt sowieso schon mit zollfreier Ware gehandelt für, also Containerschiffe halt, ne? Für die Crew, die auf hohe See für 6 Monate ging, die haben wir halt, die konnten über uns dann beziehen. Und hat uns zu einem Chip-Chandler gemacht, so gesagt. Und damit haben wir eigentlich immer in diesem Bereich, waren wir immer in dem Bereich tätig. Und dann sind wir daraus im Prinzip ein Distributeur geworden. Also am Anfang waren das Lizenzen, die wir hatten von verschiedenen Häusern, ob das Hennessy oder wie auch immer waren. Das ist heute kein Lizenzgeschäft mehr, sondern das sind heute einfach Partnerschaften und langjährige Beziehungen. Wir sind bis in die 70er hinein oder Anfang 70er waren wir purer Großhändler. Wir haben überhaupt kein Retail und Flughäfen gemacht. Also da gab es Konkurrenten von uns, die sind auch bis heute 100% Retailer, das sind wir halt nicht. Also das ist weiter so geblieben. Wir sind in den 70ern, haben wir oder Ende 60er Köln übernommen mit ein paar Kiosken, die wir am Flughafen übernommen haben, weil der Flughafen haben wir uns alle selber gemacht. Und die haben irgendwann gesagt, nee, ihr versteht das Produkt besser, warum macht ihr das nicht? Und dann haben wir so gesagt angefangen, Retail zu betreiben. So, und dann in den 71, 72 war Frankfurt, haben wir übernommen. Und sind wir seitdem auch so gesagt auch noch da. Und sind dann quasi Retailer geworden in den 70ern. So, das, und beide Standbeine, wie wir das heute sehen, sind auch geblieben. Wir haben auf der einen Seite haben über 1000 Kunden, die wir beliefern. In höchst verschiedensten Kanälen, da komme ich gleich nochmal drauf. Und ja, Flughafen ist heute vom Volumen her das Größte. Also Retail und Distribution stehen sich ungefähr 75-25 gegenüber, vielleicht sogar 80-20.
Bei einem Gesamtumsatz im letzten Jahr?
Genau. Genau.
Was für eine Umsatzgröße reden wir da?
3,8 Milliarden.
3,8 Milliarden, das ist schon ein Wort, ja.
Ja. Und das ist.
Ist ungefähr so mittlerweile so ein bisschen kleiner als Zalando, aber.
Das klingt jetzt gemein.
Aber größer, deutlich. Ja, gut, ich meine, ja, wir reden ja von einem. Ja,
wir stehen immer besser da.
So, ja, aber wie gesagt. Aber ja, ich meine, wir reden ja von einer weltweit aktiven Firma. Ja. Und wie viele Mitarbeiter?
Insgesamt knapp 8200. Ja. Ungefähr.
Also, ist ja schon, also massive Größe und der Vergleich zu Zalando. Ich meine, Zalando, wir reden da von einem, nicht mehr aktuell, aber kürzlich noch DAX-Konzern.
Klar.
Also insofern, das ist, glaube ich, aller Ehren wert, ne?
Nein, es ist, wie gesagt, ich meine, wie gesagt, da drin stecken ja auch 144 Jahre und gleichzeitig aber auch, ich sag mal, fortschrittliches als auch weitblickendes, irgendwie teilweise konservatives Management, ja. Wenn es darum geht, mit welchen Ressourcen wollen wir das machen. Wir sind bis heute ein privates Familienunternehmen, das heißt, wir haben auch keine Investoren drin. Natürlich arbeiten wir mit Kernbanken, so gesagt, über Konsortialkreditverträge, aber auch noch nicht lang. Das haben wir ehrlicherweise auch erst kurz vor der Krise abgeschlossen, Gott sei Dank. Das war ein gutes Timing, aber vom Grundsatz her sind wir aus uns selbst gewachsen. So, das führt uns heute, wie gesagt, auf, ich sag mal noch 123 internationale Flughäfen, 59 Länder. Und dann.
Wie viele Flughäfen gibt es auf der Welt?
Boah, da fragst du mich was.
Also 159 macht ihr jetzt? Gibt es
deine Jungs fragen hier, die müssen googeln jetzt.
Ja, genau.
Ganz ehrlich, finde ich selber interessant. Also können wir ja später nochmal rausfinden, aber weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass es mehr werden. Das ist der eine, es werden jetzt weniger Flughäfen irgendwo eingestampft, als dass sie ausgebaut oder neue gebaut werden. Das ist ja auch ein Teil des Geschäftsmodells, was wir heute erleben, dass wir in, ich sag mal, neue Flächen, die wir auch neu gestalten wollen, in sehr, sehr alte Strukturen bauen müssen oder übersetzen. Ja, nimmst du jetzt mal zum Beispiel Frankfurt. Das ist ein Flughafen, der ist, wie ihn wahrscheinlich auch viele kennen, viele lieben und auch hassen zugleich, einfach rein von der Wegführung. Ist wahnsinnig komplex, musste immer wieder angebaut werden. Hat sich aber extrem vergrößert, ist ja ein sehr erfolgreicher Flughafen.
Habt ihr denn nur einen Laden in Frankfurt oder habt ihr mehrere?
Nee, in Frankfurt, da spannt sich das bis zu, ich glaube, 16 oder
sowas. Also über verschiedensten Terminals.
Ja, und so. Das sind ja, du hast nachher Gate-Shops und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Themen plus. Und das ist eben der Punkt. Wir haben, hattest du anfangs auch schon einmal gesagt, mit den verschiedenen Kategorien, wir haben auf der einen Seite die traditionellen, ich sag mal, Multi-Category-Duty-Free-Läden, wo sich halt alles drin findet, was du vorhin genannt hast, auch hin zu Fashion, Sonnenbrillen und so weiter. Und dann sind wir eben aber auch als Lizenznehmer verschiedener einfach Luxusmarken unterwegs. Ne? Wir arbeiten seit eh und je mit Hermès zusammen. Wir machen dort oder auch führen wir einige Hermès-Shops, so gesagt, auf der Welt im Travel-Retail. Ferragamo, Zegna etc.
Das heißt, ihr betreibt Shops auch für die?
Genau.
Ah, wow.
Genau. Okay. Also Travel-Retail, zumeist machen die es ja inzwischen, auch gerade die, die sehr viel auf sich halten oder sehr erfolgreich sind, machen das großteilig alleine. Also die haben da wirklich ihre eigene Organisation hinter.
Und, also Boss zum Beispiel macht das selber dann?
Das, also in den Flughäfen nicht. Nein, Flughäfen machen wir auch. Also wir, wenn wir in Hamburg, wenn du den Boss-Laden nimmst, die machen wir.
Okay.
So,
okay.
Also das ist auch mit Boss langjährige Partnerschaft. Das ist aber auch ein gesetztes Modell. Das kannst
warum,
du
warum, warum gibt es, sagen wir jetzt, von MS bis Boss, warum geben die das an euch? Warum, weil der Flughafen, warum ist der Flughafen für die so anders als irgendwie die Innenstadt irgendwie in Düsseldorf oder in München oder in Hamburg?
Ah, das erstmal. Mit den Konditionen ist das eine, das muss es aber nicht unbedingt beantworten, die Frage. Dann hast du ein anderes Sortiment. Das ist natürlich trotzdem nochmal, ist anders, als wenn du in der Innenstadt in den Laden gehst. Das ist natürlich viel mehr auf Reise ausgelegt und auf die Kundschaft. Was braucht es da? Irgendwie mal ein T-Shirt oder schnell eine Downjacke oder sonst was und eben nicht unbedingt die High-Fashion-Momente, die du dir, wo du dir echt Zeit lässt, im Laden anprobierst etc. Die Zeit hast du halt nicht. Am Flughafen unbedingt. Dann ist es Vertrauen. Es ist halt ein anderes Modell. Ja?
Also das Modell heißt, ihr zahlt nicht.
Du musst ja auch die Leute, musst du durch verschiedene, ich sag mal, Sicherheitsschulungen durchschleusen etc., dass sie überhaupt auf der Airside im Flughafen arbeiten dürfen. Hast deine Sicherheitsausweise, kennt ja jeder im Flughafen. Wenn es mal irgendwo klingelt, dann ist einer durch eine falsche Tür gelaufen. Das sind halt so die Themen, die wirklich komplex sind. Die geben die halt an der Stelle gern weiter. Also es ist selten, ich glaube, der einer der wenigen, die Travel Retail selber machen, sind Louis Vuitton macht das selbst, Rolex macht das meiner Meinung nach auch selbst, vielleicht ein paar Ausnahmen. Die wenigsten, was unser Markt angeht.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit QLIQID.de/OMR. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast. Und wie viele Player gibt es in dem Segment, die so ähnlich aufgestellt sind wie ihr? Also ich weiß, wenn man das googelt, ich habe in der Vorbereitung, gibt es eine Firma, James Richardson, glaube ich.
Das sind aber wir. Also James Richardson ist, gibt zwei Antworten drauf. James Richardson ist der Operator in Tel Aviv. Mhm. Und das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Hat ein großes Geschäft in Australien am Ende des Tages auch und sind aber dann in Tel Aviv ist so gesagt deren Kerngeschäft. Und wir haben vor einigen Jahren sind wir in eine 50-50 Partnerschaft gegangen, so gesagt mit denen. Das heißt, wir haben zusammen dann in einer Ausschreibung teilgenommen und die dann auch zusammen gewonnen und operaten so gesagt den Flughafen zusammen. Also das Geschäft, das Duty-Free-Geschäft. Heute tatsächlich seit ein paar Monaten offiziell alleine, also 100% haben wir übernommen.
Okay, also aber dann ist der schon mal, den ich da gefunden hatte, nicht mehr irgendwie klassisch Wettbewerb, aber gibt
es andere
Firmen, die so aufgestellt sind wie ihr?
Ja, also es gibt auch Firmen, gibt es jetzt keine Firmen, die so aufgestellt sind wie wir, wenn es um das Thema geht, Distribution und Retail zu betreiben. Da sind tatsächlich nur wir. Es gibt keinen, der Wholesale so gesagt macht, wie wir es machen. Es gibt keinen, der Logistik so betreibt, wie wir es tun, weil wir unsere eigenen Logistikleger gebaut oder aufgebaut haben. 2 Stück, Erlensee und Allermöhe, also in Deutschland. Mhm. Aber ich sag mal, das, was wir alle können, sind Retail- und Duty-Free-Geschäfte dementsprechend zu betreiben. Wir können alle Boutiquen betreiben, was wir auch alle tun, an unterschiedlicher Ort und Stelle. Es gibt Elektronikläden, da gibt es noch und nöcher. Was uns heute noch vielleicht am meisten unterscheidet, das ist jetzt mal dahingestellt, ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist zum Beispiel, dass von Wettbewerbern von uns auch Food and Beverage betrieben wird. Das heißt, die betreiben auch das Catering an Flughäfen beziehungsweise die Restaurants, Lizenzen an Restaurants, um, ja, ich sag mal, den ganzen Food and Beverage Bereich abzudecken. Aha. Das machen wir nicht in der Form.
Aber was heißt, es gibt, sag mal, so ein, zwei Namen von so großen...
Es gibt Avolta, das ist eine große Gruppe, die ist eher bekannt noch, glaube ich, unter dem Namen Dufry. Die haben sich gerade umbenannt, nachdem sie mit einer weiteren großen Gruppe zusammengegangen sind, mit Autogrill aus Italien, Benetton-Familie, kennt man vielleicht. Die sind gewachsen, stark gewachsen oder über die ganzen Jahre gewachsen über Zukäufe.
Und gibt es in den USA noch einen großen Player? Also da gibt es auch.
Das ist, die sind teilweise sind die in den USA. Das sind alles Zukäufe, die machen den laufen dann unter Hudson zum Beispiel in den USA. Das sind aber eher Convenience Stores und so weiter und so fort.
Aber es ist kein großer Markt. Es gibt da nicht jetzt 10 Player, die das machen, sondern es gibt von in der Größe.
Es gibt weltweit gibt es bestimmt 10 Player. Markt, also mehr als.
Aber man muss sich ja begegnen, weil ich stelle mir das so vor, es kommt ein neuer Flughafen und dann ruft er bei allen Firmen an, die das Geschäft.
Der schreibt aus.
Ja, genau. Schreibt aus und dann wird man sich da ja irgendwie treffen und weiß man ja, okay, es gibt jetzt hier, ich bin nicht der Einzige, aber ich bin einer von dann maximal 10, die überhaupt in der Lage sind, so eine Ausschreibung zu gewinnen.
Genau. Also das ist immer von Markt zu Markt unterschiedlich. Ich sag mal, wir hätten jetzt wahrscheinlich größere Themen in Amerika, eine Ausschreibung zu gewinnen, weil uns die Referenzen fehlen, im amerikanischen Markt wirklich groß präsent zu
sein. Habt ihr da keinen Flughafen?
Nein, haben wir nicht. Mhm. Da haben wir aus Amerika heraus haben wir ein regionales Office, das ist in Miami. Da haben wir eine relativ überschaubar große oder kleine Truppe und betreiben oder beschäftigen uns nur mit dem Cruise-Geschäft. Weil das in Amerika halt ein sehr, sehr großer Markt für sich ist.
In Kreuzfahrtschiffen dann?
Genau.
Da haben und warum nicht Flughäfen? Also warum geht man nicht hin und versucht da Flughäfen zu erschließen?
Haben wir versucht, auf der einen Seite. Wir waren auch historisch schon mal länger in Amerika. Da haben wir aber auch teilweise Bordershop-Geschäft betrieben. Das ist ja auch noch eine Sparte, die wir betreiben.
Was heißt das?
Grenzshops. Also zwischen verschiedenen Ländern gibt es ja auch bei, wenn du eine Grenze überfährst mit dem Auto, dann gibt es dort Grenzshops.
Okay.
So gesagt, wo die wir als Geschäftsmodell auch betreiben. Insgesamt 228 Bordershops, die wir in unserem Netzwerk haben.
Aha. Und sag mal, ist denn dieses Duty-Free überhaupt noch in dem Sinne relevant? Weil in Deutschland, ich meine, wenn ich jetzt in den Hamburger Flughafen reinlaufe oder auch in München, häufig bin ich dann irgendwie in Europa unterwegs. Ist das irgendwie dann günstiger für mich? Ich weiß, kann es gar nicht sagen.
Unterschiedlich, ne? Wenn du in Europa bist, das ist ein anderes Beispiel. Ich sag mal, mit der, also Duty-Free-Geschäft an sich, ne, hat ja grundsätzlich was damit zu tun, dass du zwischen, ich sag mal, zwei verschiedenen Zollabschnitten liegst, gesagt, auf internationalem Grund und Boden. Und dadurch fallen halt die Zölle und auch Mehrwertsteuer etc. weg. Ja, auf die Produktgruppen, die wir dort letztendlich verkaufen. Das heißt, das klassische Duty-Free-Geschäft sollte dir immer und bis heute einen Preisvorteil geben, weil das in der Logik der Sache steckt. So, wenn du jetzt in Europa mal als Beispiel nimmst, dann ist 99 das weggefallen, weil natürlich das eine Zollharmonisierung mit sich brachte. Und wir ein Konzept entwickelt haben, was heute auch in den Läden steht, sich schwierig durchträgt, das ist eher ein Marketing-Thema, was in unserem Markt sowieso schwierig ist, ist Travel Value. Und Travel Value war ein Konzept, was wir ich sag mal, wirklich ausgearbeitet haben, um A, zu überleben damals, 99, 2000, im grundsätzlichen Geschäftsmodell, weil die Marken gesagt haben, okay, wenn es jetzt weg ist, dann ist es weg, dann kann es ja auch jeder Inlands-Operator irgendwie machen. Das ist halt ein Konzept, was letztendlich, um es einfach zu erklären, bedeutet, dass wir die Mehrwertsteuer absorbieren. Also die nehmen wir weg. Mhm. Die nehmen wir auf unsere Kappe, haben damit dann andere, ich sag mal, Verhandlungen und Diskussionen mit der Industrie, die uns da vielleicht unter die Arme greift. Du hast Diskussionen mit dem Flughafen, wenn es um Mietthemen geht oder Abgaben. Also das ist ja auch nochmal, das Geschäftsmodell an sich ist ja auch nicht unkomplex, was die Vertragslage angeht, um zumindest einen Mehrwert zu schaffen. So, oder, ich sag mal, nicht dahin zu kommen zu müssen, dass du Duty-Free und Duty-Paid, so gesagt, wie man das dann nennt, oder Travel Value, voneinander trennen zu müssen in einem Laden oder zwei Läden zu machen, weil du fliegst ja von einem Flug. Wenn ich von Hamburg fliege, fliege ich meistens im Inland oder zumindest fliege ich meistens europäisch. fliegst jetzt nach Dubai, hast einen internationalen Flug, darfst ja Duty-Free einkaufen. Mhm. Jetzt willst du ja nicht, dass du in zwei verschiedene Läden rein musst am Flughafen. Mhm. Und das macht ja jeden, bringt jeden komplett durcheinander. Also harmonisierst du das so, dass es eigentlich in dem Preis selbst harmonisiert ist, auf die meisten Produktgruppen, bis auf Alkohol und Zigarette, weil da ist es komplex.
Muss man auch Bordkarte vorzeigen dann?
Ja, das musst du sowieso. Also Bordkarte musst du sowieso vorzeigen. Das finden ja die meisten immer so ein bisschen befremdlich, so Pass oder Bordkarte vorzeigen, weil das halt irgendwo die eigenen Daten sind. Das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass wir hintenrum natürlich auch beweisen müssen, dass jemand aus welchem Land kommt, in ein anderes geflogen ist, was ihn dazu berechtigt hat, X Produkt zu dem und dem Preis auch kaufen zu dürfen.
Aber wenn ich jetzt sozusagen am Hamburger Flughafen nach Wien fliege, bekomme ich dann bei euch die Produkte irgendwie, sagen wir mal, Alkohol günstiger, als wenn ich den jetzt hier in Hamburg in der Innenstadt irgendwo kaufe?
Unterschiedlich. Es ist unterschiedlich dahin auch, dass du, wenn du dir die Produktpalette anguckst, ist davon, sprechen wir von ganz vielen Größenunterschieden. Das ist du, und am Flughafen gibt es Literflaschen. Das heißt, du kaufst jetzt mal, keine Ahnung, irgendeinen Wodka oder sowas, den kaufst du in einer Literflasche. Mhm. Im Inland ist er bei 0,75. So, das heißt, du hast, wenn du so willst, mal genommen, hast du ein Saving von 25. Mhm. So, das ist jetzt nicht übermäßig einfach so über alles hinwegzuziehen. Warum? Weil natürlich auch im Inland jeder verschiedene Retailer oder sonst was seine Preise irgendwo für sich selbst gestaltet. Aber rein von der Logik her sind wir im Travel Retail, so wie Industrie ja grundsätzlich bezeichnet wird, hast du das Thema von Exklusivitäten, was Verpackung angeht. Das ist jetzt vielleicht nicht der größte Mehrwert, ja. Das kommt dann eher ins Spiel, wenn Leute anfangen wollen zu sammeln oder irgendwelche, ne, Unique Pieces irgendwie zu kaufen. Das heißt dann immer Travel Retail Exclusives in den Verhandlungen, die immer mehr einen größeren Prozentsatz auch einnehmen. Mhm. Auch was wir dann auch bieten können, weil natürlich ist es so, dass heute der Druck auf den Preis ein völlig anderer ist als früher. Ich kannte noch eine Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich schon im Unternehmen war, da hatten wir TÜV-geprüfte Sticker an den Läden, die einfach besagten, dass da ein Prozent X Preisvorteil auch garantiert ist. Mhm. Das ging damals noch, als noch nicht so viel Onlinehandel oder was weiß ich was da war, der natürlich ein Volumen dann auch auf die Straße bringt. Das gegen kannst du gar nicht so anstinken oder ich sag mal deine Preise so garantieren, dass du bei jedem einzelnen Produkt im Laden die Garantie aussprechen kannst, dass der Preis besser ist als woanders.
Aber sag mal ein paar Worte zu dem Modell. Also weil ihr mietet nicht einfach die Quadratmeter und bezahlt dann den Quadratmeterpreis, wie man das so bei einem Ladenlokal in der Innenstadt oder bei einem Büro oder so kennt, sondern ihr bezahlt da passagiervolumenabhängig eine Miete, korrekt?
Ja, also so eine Ausschreibung funktioniert insofern, dass du bestimmte Daten bekommst, Passagierdaten, manchmal kriegst du sie auch nicht, da tappst du ein bisschen im Dunkeln, musst einfach deine Erfahrung spielen lassen oder Netzwerk oder wie auch immer. Du hast eine Fläche Status Quo oder neue Fläche oder Anbau oder je nachdem, was irgendwo gerade getendert wird. Und Vision 32, keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du grundsätzlich deine ganzen Anhaltspunkte, um das Geschäft erstmal umsatztechnisch zu beziffern, nachdem wie du die Wegfindung und auch die Kategorien festlegst. Wie viel Platz gibst du welche Kategorie? Das liegt an dir. Da sind schon die Unterschiede in diesen Tendern, dass der Flughafen nicht sagt, ich möchte bitte, dass du 30% deiner Fläche mit Perfume und Cosmetics irgendwo belegst. Das ist nicht die Ansage des Flughafens, das ist unsere. Mhm. Das heißt, danach bestimmst du auch natürlich den Warenkorb. Du guckst genau hin, welche packst du nach vorne, welches packst du nach hinten, welches packst du in die Mitte. Wo wiederholt sich das auch und so weiter.
Weil der Flughafen garantiert euch ein Passagiervolumen oder indirekt zumindest?
Indirekt, also der muss es halt liefern. Ne? Der sagt natürlich, ich hab eine Wachstumskurve von X, ich bin heute bei so und so vielen Passagieren, das zieht sich über die nächsten Jahre so und du stellst deine eigenen Annahmen und deine Kalkulationen natürlich daneben und sagst, okay, wenn das so ist und auch runtergebrochen auf teilweise Nationalitäten, weil da auch große Unterschiede liegen, wie die einkaufen, in welchem Volumen und welche Produktgruppen, sagst du, okay, ich mache Umsatz X jedes Jahr, gestaffelt kommen wir da hinten bei 10 Jahren raus bei Summe X. Mhm. Und dann gibst du darauf meistens, und da fängt das Spiel, also das tatsächliche Tenderspiel wirklich an, verlangen Flughäfen oft eine Garantie. Das heißt, du musst eine Umsatzgarantie geben, die muss nicht diese 100% sein, die du da abgegeben hast, das wäre fahrlässig. Aber du gibst meinetwegen ab, fängt bei 80% an oder 90% oder sonst, dann sagst, das garantiere ich dir. Und auf diese Garantie zahle ich dir die Abgabe in Summe X Prozent.
Also, lass mich mal jetzt schätzen, Flughafen Frankfurt im Jahr 100 Millionen sowas?
220. Oh, 222. Wow.
Oh wow, also über
nur,
alles.
Aber nur in unserem Geschäft, ne? Also nicht Food and Beverage oder sonst was. Ne? Also ich meine, das ganze Flughafengeschäft ist weitaus größer, aber das klassische Duty-Free-Geschäft auf unserer Seite macht 222 Millionen ungefähr.
In Frankfurt dann?
Ja.
Okay, und das ist wahrscheinlich in Deutschland das Größte?
Ja.
Okay. Und das, also das heißt, ihr rechnet das hoch, was da gehen könnte und sagt dann, diese Garantie trauen wir uns zu. Genau. Und wenn ihr diese Passagierzahlen garantiert, dann garantieren wir diesen Umsatz.
Genau, weil du gibst eine Umsatzgarantie pro Passagier ab. Mhm. Der positive Teil dabei ist, dass wenn Passagiere anfangen zu fehlen, weil Fluggesellschaften pleite gehen oder sich der Terminal verändert oder
Streik, ja.
Streik oder keine Ahnung, oder wie jetzt gerade einfach grundsätzlich der große Zufluss an Passagieren aus China fehlt, ja, weil einfach im Land selbst gerade eine andere Politik betrieben wird, dann hat das einen großen Effekt. Dann fehlen die halt. Entweder werden sie ersetzt.
Weil dann reduziert sich deine Garantie.
Genau. Also dann reduziert sich die Miete oder die Abgabe, so gesagt.
Was ist denn für euch jetzt, also gut, dass die Pandemie, dass Corona für euch jetzt heftig war, das sieht man auch in den Zahlen. Ich glaube, euer Umsatz ist da mehrere Milliarden gefallen in der Zeit. Da konnte ich irgendwie nachgucken.
Ja.
Aber jetzt sozusagen aktuell in diesen Zeiten, was trifft euch härter? Der China-Effekt oder dass es zunehmend gefühlt Streiks gibt, weil Sicherheitspersonal, Bordpersonal, irgendwer streikt immer mal wieder. Was macht euch mehr zu schaffen?
Also das eine ist ja punktuell. Ich meine, gut, jetzt gerade was mit den Streiks abläuft, das ist, bringt tatsächlich keinen großen Spaß. Es ist auch sehr geballt, muss man auch dazu sagen. Also das sind eher die Passagiere, die fehlen. Also gerade bei, wenn du einen chinesischen Kunden nimmst, ist es ja auch schwierig zu verallgemeinern. Ja, wäre auch falsch, aber jetzt mal, um es einfach zu halten, hatten Durchschnittsumsatz von Warenkorb $160.
Mhm.
Ne, rein fürs Beispiel.
Mhm.
Aber kommt dem relativ nah. Ein Deutscher macht 2,50 Euro.
Wirklich?
Ja.
Weil der einfach keinen...
Ja, das ist natürlich gerechnet auf alle, die am Flug durch den Flughafen gehen. Und wir ziehen ja nicht alle. Aber grundsätzlich ist das meistverkaufteste Produkt am Hamburger Flughafen Wasser. Was wir tatsächlich in unseren Läden haben. Das haben wir gar nicht überall, aber da haben wir es.
Mhm.
Da, wo wir es dürfen oder auch verhandelt bekommen. Weil Wasser ein guter, ich sag mal, erstmal ein guter Anziehungspunkt ist oder ein Trigger. Und gleichzeitig auch vom Preis her attraktiv sein muss, ehrlicherweise, an Flughäfen. So, damit spielt man dann eher weniger. Aber da sind extreme Unterschiede. Ne? Da ist Amerikaner, Deutsche etc. sind weitaus mehr auf dem als Sparfüchse bekannt, was das angeht, oder gönnen sich weniger, als das teilweise jetzt in dem Fall die Chinesen oder sonst was tun. Hat aber auch was viel mit der Regelmäßigkeit des Reisens zu tun. Ja? Mhm. Das ist die Chinesen, die so viel ausgeben, die reisen nicht 20 Mal im Jahr, sondern vielleicht einmal oder
wenn
zweimal.
Wenn du einen Flughafen auf der Welt wünschen dürftest, den du gerne servicen oder wo du gerne der sozusagen Betreiber der Läden wärst, welcher wäre das?
Du meinst jetzt einen, den wir noch nicht haben, weil sonst hätte ich einen, den wir schon haben.
Ja, so, ja, welcher ist der beste für euch?
Der beste für uns ist die Türkei.
Istanbul?
Ja.
Weil das so eine Drehscheibe ist, weil er so groß ist?
Genau. Das ist auch in sich ein neuer Flughafen, der wurde ja neu gebaut, hat Atatürk abgelöst, da waren wir vorher auch, also wir sind schon über 18 Jahre in der Türkei, wenn nicht länger.
Mhm.
Und sind dann quasi haben auch geboten, das war auch wahrscheinlich eine der größten Investitionen, die wir bisher getätigt haben, so gesagt, in den Vertrag oder in den Tender auch rein investiert. Haben damit auch, und das ist ein Luxus, den hast du sonst nicht, damit konnten wir die kommerziellen Flächen von Anfang an mit bauen. Also wir haben ja auch einen eigenen Architekturbereich, so gesagt, der darauf ausgebildet ist oder inzwischen einfach die Erfahrung hat, dass wir grundsätzlich Flughäfen konzipieren könnten von der kommerziellen Seite.
Das heißt, ich stelle das fest, wenn ein Flughafen ein bisschen neuer ist oder renoviert wurde, dann ist es so, man kommt aus der Sicherheitskontrolle raus und läuft direkt quasi in diesen Duty-Free-Markt hinein und kann sich dem gar nicht verwehren, sondern man muss sozusagen da einmal durch die Regale bei euch durchlaufen. Bei anderen Flughäfen, die älter sind, da ist es dann so, da sind so Glasscheiben, das ist so am Rand, da kann man locker vorbeigehen.
Ja.
Aber das, also ihr habt das schon verstanden, wie das Spiel funktioniert.
Ja, das ist deswegen, ne, heute ist das Non-Aeronautical Revenue, so heißt das ja, was den kommerziellen Bereich angeht, eben nicht das Aeronautische, womit was alles andere ist, wie Parkhäuser und Abfertigung und ich sag mal Verhandlungsthemen mit Airlines, macht heute bei vielen Flughäfen zwischen 50% aus. Das ist ein Riesenthema.
Also ihr seid dann sozusagen die Hälfte des Flughafenumsatzes, die ihr da dahin liefert?
Nicht immer, aber das ist halt darauf läuft es halt hinaus. Ne? Also es ist schon, und daran siehst du ja auch, die grundsätzliche Erwartungshaltung eines fliegenden Kundens. Also der würde ja sonst nicht irgendwie auf einmal so viel auch da ausgeben. Ist auch eine andere Psychologie in sich. Und klar, und trotzdem hört man, ich werde hier in euren Laden gezwungen oder sonst irgendwas. Mal davon abgesehen, ist es auch völlig in Ordnung. Ne? Wenn mich Leute fragen, wer ich bin, und ich dann sage, ja, Max Heinemann, und dann sage ich, was macht ihr so? Und dann sage ich, ja, Gebrüder Heinemann hier, Heinemann Duty Free, teilweise ist ja auch nur eine Marke von in unserem Kosmos, der dann sagt, so, ah, scheiße, da muss ich mal rein, da will ich gar nicht rein. Und dann habe ich gesagt, so, ja, gut, dann lauf durch und kauf halt. Also es ist auch, also früher, man muss auch sagen, woher man kommt. Ne? Früher kann ich den Frust, konnte ich früher total verstehen, weil es war auch gemein. Wir hatten das pilotiert, das nannte sich Walkthrough-Konzept. Das war einfach so, du musst ja aus dem, was an Piaget kommt, das Maximale rausholen. Das kommt auch mit dem Druck des Vertrages und so weiter und so fort. Du willst es ja nicht auf die Nerven der Kunden abwälzen. Aber du hast halt Anfang Versuche gemacht. Ne? Du hattest die Läden, früher waren dann so viele Kurven wie möglich drin, ja? Damit du einfach an so vielen Gondeln wie möglich durchwandern musst. Das hat natürlich Leute extrem frustriert. Es hat Fluggesellschaften haben sich beschwert, weil Leute ihre Flüge verpasst haben, weil sie einfach nicht mehr wussten, wohin sie sollen. Das war halt sehr traditionell so der Anfang der Pilotierung. Und heute siehst du, dass die Wege, wenn du jetzt Frankfurt auch anguckst und sowas, die sind super breit. Du kannst da wirklich tatsächlich entspannt durchlaufen. Heute ist meine Antwort viel mehr, also willst du da jetzt links und rechts ehrlicherweise total nette, attraktive Marken haben. Du wirst ja nicht angesprungen. Also trainieren wir unsere Leute ja nicht. Und zumindest ist es aufgeräumt, sauber. Ja, und ja, es ist auch attraktiv im Preis und so weiter. Vielleicht ist da was dabei. Aber oder willst du da halt ein paar Bänke stehen haben, wo du einfach wieder durchläufst und sagst, jetzt wieder so ein langer Walkway, mit dem keiner was anfangen kann. Und
was ist denn, sagen wir mal, neben Wasser, was verkauft ihr denn noch jetzt als Produkt? So
ja, nee, Wasser. Neben Wasser. Nein, Wasser ist ja wirklich nur so ein ganz, ganz kleines Mini-Produkt. Das war nur so eine witzige Statistik, die ich selber zugeworfen bekommen hatte, dass es tatsächlich der Bestseller in Hamburg ist. Mhm. Wir verkaufen, also die Traditionskategorien, die du auch gesagt hast, ist natürlich einer der am stärksten wachsendsten und wahrscheinlich resilientesten Kategorien, ist Parfum Kosmetik, also Beauty, die ganze Beauty-Kategorie, Health und Wellness und so weiter. Und dann hast du natürlich ganz traditionell das Spirits-, Liquor- und Tabakko-Business. Klar, Tabakko ist ein Thema, das war früher ein Selbstläufer, heute ist das etwas, wovon sich die Industrie teilweise proaktiv langsam entfernt, als auch natürlich die Hersteller, weiß man auch. Ja, die sagen ja inzwischen ganz andere Dinge, so gesagt, dass man eigentlich mit dem Rauchen gar nicht mehr anfangen soll, ist auch richtig so. Ist aber noch eine Kategorie, die sehr, sehr viel Tradition auch in dem Business Anbahnung und
sowas hat. Gibt es eine neue Kategorie, so Nachkommen?
Ja, es gibt, also neue Kategorien sind im Grundsatz, ist halt das Ganze, war vor allem das Health and Wellness Thema, das ist oder Supplements. Ja, das heißt, haben wir in Australien zum Beispiel wahnsinnig stark. Das
kommt also aber nicht Nahrungsergänzungsmittel?
Genau. Das ist also alles in Australien haben wir das großspurig gelernt, was das bedeuten kann.
Wie viele Kunden habt ihr denn am Tag?
Ein paar Millionen halt.
Ein paar Millionen Kunden am Tag? Ja. Das ist ja schon auch ein echtes Wort. Ich meine, damit kann man ja einiges machen. Also da, ihr könntet ja auch sozusagen eigene Produkte bauen, wenn man so eine Frequenz vorne hat.
Ja, das ist eine Sache, der, ich glaube, das ist inzwischen ein viel größeres Generationsthema, das mich persönlich auch beschäftigt. Es ist was hat eigentlich Eigenmarke für eine Kraft oder eine Logik in dem Markt, in dem wir sind. Wir sind intern, haben wir Diskussionen darüber. Warum? Weil wir sind halt ein Händler und ein Handelshaus. Wir leben über einfach verdammt gute Beziehungen zu allen, ich sag mal, Häusern oder Markenhäusern dieser Welt. Und sind auch auf diese Verhältnisse und Netzwerke angewiesen, weil Duty Free in sich oder Travel Retail auch in Relation für die meisten Marken da draußen ein relativ kleines Geschäft ist. Es ist nicht unwichtig, es ist ein sehr profitables Geschäft eher für die Marken, weil es ist für die, das ist einfach ein, wie sie nennen das selber, Shopping Window der Welt. So, das ist, da buttern sie halt sehr viel Erlebnis
rein. In dem Maße, wie irgendwo Einkauf oder so Innenstädte, Einkaufsstädte zurückgehen, also nicht überall, aber so in der Fläche ja schon,
ja.
Wachsen dann Flughafen, vielleicht die Relevanz des Flughafens als schon. Ort, wo man Sachen entdeckt und so.
Deswegen bin ich sehr froh, dass wir in dem Markt unterwegs sind und eben nicht in den Innenstädten, ehrlicherweise, weil die Psychologie einfach eine andere ist. Das ist, du hast in Teilen eine ganz große Erwartungshaltung von Kunden, dass da irgendwas ist und dass es da was gibt. Weil grundsätzlich ist es keine wahnsinnig schöne Umgebung. Das sieht man ja jetzt, dass Flughäfen das auch verstanden haben oder auch wir über die Jahre, es schöner zu machen, nicht nur auf Volumen basierend, dass wir Erlebnisse
schaffen. Es gibt ja Flughäfen, die fühlen sich mittlerweile an wie Malls. Also schon
genau. Ja, so in der Türkei zum Beispiel, wenn du dir das anguckst, ne, also Istanbul oder sowas, das ist halt im Grundsatz eines der größten Beispiele dafür, wie so etwas aussehen kann. Das ist eine Mall. Das ist
so ein Flughafen, den vielleicht viele Hörer schon mal gesehen haben. Also ich finde jetzt Heathrow in London.
Ja.
Empfinde ich auch so, weil ich da jetzt das letzte Mal war, schon sehr opulent gemacht. So. Also
total. Es ist auch so. Aber das, weißt du, der Punkt ist auch, dass das auch eigentlich nicht überraschend ist. Weil du hast, Flughäfen sind Infrastruktur. Das ist halt, und du begrüßt und verabschiedest Menschen aus aller Welt. Infrastruktur und Flughäfen, das sind halt immer hochpolitische Themen, die ein sehr, sehr großes Interesse mit sich bringen und dann auch Aushängeschilder werden. Die meisten Flughäfen, die Drehkreuze darstellen, haben das inzwischen sehr gut verstanden. Ich habe lange in Singapur gelebt, Changi. Ne? Das ist fast eine Airport-Marke, die sich etabliert hat, die ein Eigenleben im Prinzip führt. Die hat zwar auch Operator, wie wir es sind, hat uns jetzt nicht, da sind wir nicht, falls du das fragen würdest, aber sitzen wir zwar mit unserem Office, aber wir haben tatsächlich kein großflächiges Geschäft. Wir betreiben da, glaube ich, eine strategische Boutique, Fashion-Boutique in dem ganzen Airport.
Und gibt es da noch Flughafen, den du noch gerne hättest? Da war gerade stehen geblieben, also einen hast du schon hast.
Rein vom Prestige und von dem, wie es Spaß bringt, wäre ich gerne in Singapur, in Changi, oder ich fände auch Dubai spannend, rein, weil es natürlich Volumenbringer sind ohne Ende.
Und da kommt ihr nicht rein, oder das
ist
viel?
Also Dubai ist im Prinzip ein eigenes Unternehmen der Scheich-Familie. Und die machen halt an einem Flughafen 1,8 Milliarden, setzen die um.
Wow, halt, ja. Also eine Hälfte eurer Firma, einem Flughafen.
Genau, aber wenn du es dir jetzt so anguckst, auch ein Istanbul-Flughafen, wo wir halt was da nochmal unterscheidet, wo wir Center-Management betreiben. Das heißt, es ist einer der wenigen oder einzigen Flughäfen, wo wir das tun. Das heißt, wir operaten, so gesagt, und verantworten die gesamte kommerzielle Fläche nach der Sicherheitskontrolle. Das sind 56.000 Quadratmeter. In der Fläche und in der Distanz ist das einmal die Mönckebergstraße im Prinzip. Ohne Food and Beverage, das machen wir nicht, das macht der Flughafen selber. Und machen dort in dem traditionellen Duty-Free-Geschäft, inklusive aber auch dem ganzen Fashion-Geschäft, was wir dort machen, wiederum mit einem anderen Joint Venture, was wir auch betreiben oder mitbetreiben, ist es letztes Jahr knapp auf 1 Milliarde Umsatz gegangen.
Wow.
Das ist halt, wenn du das in Relation siehst mit der Zahl, die ich dir vorhin genannt habe, dann ist auch, ich sag mal, unser Verhältnis sehr, 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 sehr stark, so gesagt, in die Türkei gegangen. Das hat aber auch viel mit dem Rauskommen aus der Krise zu tun. Also wir legen jetzt auch wieder nach, aber die Türkei hat dadurch, dass es diesen Umschlagsplatz besitzt, eine super große Rolle darin gespielt, dass wir aus der Corona-Pandemie-Zeit kommerziell auch wieder schneller rausgekommen sind.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Also hast du so kleine Regionalflughäfen jetzt irgendwie, weiß nicht, Münster-Osnabrück und so, wo man euch auch findet?
Oh, die haben wir gerne. Also Münster-Osnabrück, ehrlicherweise, findet man uns aber mit einem anderen Konzept. Da sind wir dann mit einem Joint Venture wiederum drin mit Casual Foods, was eine ganz, ganz spannende Firma aus Frankfurt ist, die halt auch Food and Beverage an Flughäfen gerade in Deutschland machen oder gemacht haben. Und mit denen sind wir kurz vor der Krise auch in ein Joint Venture gegangen, wo wir ein Konzept für kleine und mittlere große Flughäfen konzipiert haben, wo wir ähnlich wie Center Management oder beziehungsweise konsolidiert auf einer Fläche quasi das Restaurant oder die Bar findest du mitten im Shop. Du machst einen Kassenvorgang, kannst dir ein Sandwich kaufen, einen Kaffee, ein Parfum und so weiter und hast im Prinzip eine Transaction, was ja grundsätzlich im Gedanken her das die Zukunft auch darstellen sollte, wenn es darum geht, dass du nicht an einem Flughafen 10-mal deine Karte zücken musst oder dein Handy oder was auch immer.
Was für Margen lässt denn dieses Geschäft zu? Also Profitmargen.
Das ist ja deine Lieblingsfrage an der Stelle. Was? Du, es ist in der Form ist es auch sehr traditionell. Auch ist es von Markt zu Markt unterschiedlich, aber wir sind die jetzt Retail betreiben und eventuell sich den Podcast anhören, die werden verstehen, was ich meine. Es ist ein sehr engmargiges Feld.
Also wir reden jetzt wie Lebensmitteleinzelhandel, 2-3%, oder ist es eher so ein bisschen schon, sagen wir mal, also es gibt ja auch Handelsgeschäfte, die sind ein bisschen, wir lassen ein bisschen mehr Luft.
Also wenn du jetzt über das klassische Retail denkst in unserem Portfolio, dann bewegen wir uns ungefähr in dem Rahmen. Und dann fängt es bei uns dann natürlich an, anders, ich sag mal, Spaß zu bringen auf eben dem Feld der Distribution, Belieferung oder Wholesale oder sonst was. Da hast du natürlich, steuerst du natürlich auch ein bisschen anders gegen. Musst du auch, weil das Risiko in den Vertragswerken schon sehr stark auf dem Retailer sitzt. Also wir fahren hochgradig hohes Risiko.
Weil ihr so viel Volumen abnehmen müsst.
Ja, aber wir arbeiten auch, jetzt müssen wir ja fair sein, wir arbeiten an super attraktiven Marktplätzen. Wenn du da tenderst und wenn du genommen wirst und gewinnst, zu deinen Konditionen, wie auch immer, du hast ja durchgerechnet, ja, den Job verstehen wir ja, dann bist du da auch alleine. Mhm. Also ne, du hast am Ende des Tages eine Alleinstellung an diesem Flughafen, musst aber auch dann das Maximum rausholen, das ist klar.
Also das heißt aber, eigentlich will man ja meinen, wenn man irgendwo alleine operieren darf, das ist schon so ein bisschen, ne, hat man fast eine Monopolrendite, ja. Habt ihr aber nicht, weil der Flughafen die rauszieht.
Die rauszieht und weil es eben dann doch auch, ich sag mal, im Umkehrschluss, wenn du es mal in so einem traditionellen Prozentsatz siehst, dass der Kunde reingeht und kauft, von ungefähr 20%. Da würde jetzt wahrscheinlich im Inland, würden die alle jubeln und sagen, geil, das ist ja cool, 20% von allen Kunden, die ich kriegen kann. Das ist schon eine Ansage an Flughäfen. Ist das teilweise bedingt super. So, weil was machen wir, wo sind denn die restlichen 80? Und deswegen, du musst da schon sehr drum buhlen. Und ich sage ja, habe ich vorhin einmal gesagt, Erwartungshaltung, was wird denn erwartet von uns? Und warum ich das Geschäftsmodell oder das Geschäft selber persönlich sehr gern mag, ist, weil wir, ich sag mal, auf digitalem Feld nicht so unter Druck geraten, wie jetzt zum Beispiel das Inland oder der Domestikmarkt, weil tatsächlich auch physisches Geschäft erwartet wird. Du wirst an so einem Durchgang des Flughafens ist einer der Momente, wir machen ja auch viele Umfragen und so weiter und so fort, das ist witzigerweise einer der Momente, wo du nicht beballert werden willst mit 100, deswegen hängen auch nicht 100 Bildschirme bei uns im Laden. Das ist so, du hast genug sowieso den Alltag über, du bist gestresst.
Machst du gerne Marketing? Also habt ihr Marketingausgaben?
Ja, klar. Also wir haben auf jeden Fall Marketingausgaben. Ob sie gut ausgegeben sind, ist mal total dahingestellt.
Aber jetzt nicht irgendwie bei Instagram oder sonst was,
wenn dann vor Ort. Also tatsächlich, wenn du die Industrie mal und die ganzen Player in der Industrie mal nimmst und guckst mal an, was auf Instagram los ist, eigentlich gar nichts. Also echt unfassbar wenig. Nochmal, das hat.
Aber wo macht ihr denn Marketing? Also wo werbt ihr denn?
Wenn überhaupt, dann gehen wir über ein Loyalitätssystem. So, das heißt, auch bei uns ist E-Com, wir haben ja E-Commerce. Wir haben ja einen Online-Shop, auf den kannst du gehen. Du darfst über den einkaufen, wenn du ein Flugticket hast. Das musst du da eingeben, dann schaltet er sich frei und dann kannst du im Prinzip einkaufen.
Aber es ist wahrscheinlich bei euch 3% im Umsatz maximal.
Ja, ist klein. Ja. Wenn überhaupt. Ja. Also und der Punkt ist, dass es bei uns eher Convenience getrieben ist. Das ist, und daran bauen wir eher jetzt viel Dollar als noch in der Vergangenheit, dass das halt eher was mit Kommunikation und Daten zu tun hat. Das hat was damit zu tun, dass wir einfach viel, viel klarere Angebote schaffen können, als nur zu sagen, wir haben halt 30.000 Produkte im Portfolio.
Aber ich meine, am Ende ist ja auch, also ich finde es nachvollziehbar, man muss ja so sein, wenn man jetzt da 4 Milliarden Umsatz stemmt und irgendwie durchschiebt weltweit, dass dann da Größenordnung, ich weiß nicht, 100 Millionen plus minus hängen bleiben müssen. Also wenn das nicht so wäre, dann würde man es ja nicht machen. Also dann würde man ja sich wahrscheinlich irgendwelche anderen Geschäfte suchen, weil das ist ja schon ein Riesenrisiko, also wenn du die Ware da irgendwie einkaufen musst und setzt da auf Passagierzahlen und schon auch irgendwie.
Also ich sag mal so, wenn ich jetzt ein weißes Blatt Papier nehmen würde oder würde sagen, ja, was fallen mir denn an anderen attraktiven Businessmodellen ein? Dann würde ich was anderes machen. Aber vom Ding her, ne, was wir als Familienfirma über 144 Jahre aufgebaut haben und wie das Geschäft in sich auch organisch auch wächst und mit was du es zu tun hast.
Wie wächst das so? Sag mal, also reden wir ja von 10% Wachstum jedes Jahr, 20%?
Zwischen 6 und 10.
Und das Wachstum ist getrieben von neuen Flughäfen oder eher von einfach höheren Bons und mehr Passagieren?
Von einfach mehr Menschen, die sich leisten können zu fliegen.
Ah, okay.
So, also du hast
also
halt
immer noch höhere Passagierzahlen.
Ja, du hast halt, ne, früher waren es, fortlaufend war es Japan, jetzt ist dann war es natürlich Ewigkeiten bis heute auch China. Dann hast du, jetzt der Fokus auf Indien. Auch da kommen hier aus den Emiraten wahnsinnig viel.
Aber wenn jetzt Indien kommt so als Markt, musst du dann nicht sozusagen da sofort wieder sagen, okay, da gehen jetzt neue Flughäfen auf, da entsteht eine neue Volkswirtschaft quasi, also auf diesem Weltniveau.
Ja.
Jetzt stelle ich mir vor, du sitzt dann da, weiß ich nicht, in den verschiedenen indischen Großstädten, ich kenne sie gar nicht alle, Mumbai und sonst wo, und hängst da dran und guckst, okay, scheiße, wann gibt es da den Tender für den Flughafen Mumbai, wann kann ich dabei sein?
Genau. Also da, aber das ist ja nicht nur mit Indien so, aber das ist ja das Thema. Es ist selten bis nie so, dass du in Akquise gehst und irgendwie einen Flughafen irgendwie dazu bringst, jetzt mal zu tendern. Das ist ablesbar an Vertragswerken. Das ist du, wenn du einmal drin bist, dann kann es noch passieren, dass Vorverhandlungen stattfinden, die dazu führen, dass es eine Vorverlängerung von Verträgen gibt. Dann bist du da halt, kannst es wieder von deiner Liste runternehmen. Mhm. Im Grundsatz, wenn man es mal nur klassisch sieht, weißt du im Prinzip auf der ganzen Welt, dadurch, wie du aufgestellt bist, in welchen Jahren, welche Flughäfen, welche Terminals.
Was ist der nächste große Flughafen, der so auf den Markt kommt?
Boah. Der nächste große, ich meine, tatsächlich ist ein größeres Projekt, an dem wir arbeiten, ist in Indien, aber das ist nicht groß in Relation zu den Flughäfen, die da sind, mhm. muss man auch sagen. Auch da muss man immer gucken, in welchen Phasen befindet sich gerade das Land selbst. Da war sehr viel Wilder Westen vor noch 10 Jahren, als ich oder 15 Jahren, als ich nach Asien gegangen bin, da hatten wir uns auch Indien angeguckt. Da habe ich Indien relativ schnell für uns dicht gemacht vom Business Development, weil es so komplex war und so eine junge Truppe, dass ich gesagt habe, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann können wir uns auch nur darauf konzentrieren. Also das ist, weil du ehrlicherweise jeden zweiten Mittwoch, jetzt mal ganz blöd gesprochen, hattest du irgendjemanden da sitzen, der sagte, ich bin der Cousin vom Prime Minister oder ich kenne mindestens mal den und nur für 25% Beteiligung schaffe ich dir die Tür zu öffnen. Davon hatte ich 85 Meetings. Ja? Und bis ich irgendwann gesagt habe, wisst ihr was, Leute, anscheinend scheint die Familie des Prime Ministers relativ groß zu sein, viele Cousins zu haben, aber es ist auf jeden Fall so, das war nicht die Zeit, wo du seriös in einen Markt einsteigst. Ja. Das kannst du mal machen, aber du verbrennst dir maximal die Finger und das ist einfach nicht unser Weg. Wir gucken schon, wir sind schon Pioniere, was bestimmte Dinge angeht, aber du musst auch eine teilweise Seriosität finden, dass wir unser gesamtes Konzept nicht ins Risiko stellen, so wie wir aufgestellt sind, so wie wir wirtschaften. Das ist schon ein super wichtiges Element. Und du hast damals halt ganz so Dreierkonstellationen auch gehabt, die den Flughafen dann in irgendeiner Form, ich sag mal, betrieben haben oder im Duty-Free auch betrieben haben. Heute, ich sag mal, reinigt sich das so ein bisschen selber. Da sind seriösere Player entstanden, die machen es inzwischen teilweise selber. Ganz viele Länder, die aufstrebend sind oder sagen, sie sind schon weiter aufgestrebt. Die wollen das teilweise auch selber betreiben. Also die haben selber auch Organisationen im Land, die das halt teilweise selber machen möchten. Das ist völlig unterschiedlich in Phasen zu betrachten. Es gibt neue Ausschreibungen in der Türkei, ehrlicherweise, die kommen werden. Es gibt Ausschreibungen in den USA sind weiterhin Cruise Liner, so gesagt, die in sich in Paketen ausgeschrieben werden.
Also in den Schiffen dann?
Genau. Da haben
ist das auch so attraktiv, also vom Umsatzvolumen her?
Ja, wir haben jetzt gerade wurde ja das Icon of the Seas da von Royal Caribbean, das größte Schiff der Welt. Ich glaube 6.000 Menschen passen darauf oder sowas, keine Ahnung. Da machen wir knapp 10 Läden drauf.
Okay, aber dann kann man da im Jahr auch dann irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein paar Millionen, also oder an die
50, ja, da gehst du, das kann ich dir in dem Fall gar nicht unbedingt beantworten, aber ich glaube, das liegt so zwischen 25 und 40 Millionen, kannst du da schon. Ja, genau. Ist aber einfach auch da völlig anderes Prinzip oder Konzept der Berechnung. Du hast einen anderen Kunden, eine andere Psychologie, weil du natürlich eine Woche den hast, den Kunden potenziell oder irgendwo schwirrt er rum. Und du irgendwie musst ihn reinkriegen. Also er läuft jetzt nicht praktisch nur bei dir vorbei, sondern da ist es wieder ganz anders. Und das haben wir durch die Bank, ja, in unserem Portfolio, finden wir das überall. So, umso spannender nachher ist aber auch davon, gegenseitig zu lernen. Das meinte ich vorhin mit den Grenzübergängen, also mit den Grenzshops, die wir haben, wo das Geschäftsmodell ein ganz anderes in sich ist. Traditionell auch daherkommt, dass wenn du über die Grenze fährst, auf der anderen Seite der Sprit günstiger ist, tankst einmal voll, gehst einkaufen, fährst wieder zurück. So, das ist jetzt auch nicht mehr ganz so einfach, wie das früher war, aber zwischen, ich sag mal, Deutschland, Tschechien und so weiter. Also du hast halt verschiedene Grenzübergänge, die in sich so funktionieren.
Warum habt ihr eigentlich nie Bahnhöfe gemacht? Also ich meine, wäre das nicht auch der, weil es da kein Duty Free gibt wahrscheinlich.
Ja, Jein. Bahnhöfe diskutieren wir immer mal wieder. Also du hast keine abgeschlossene Crowd. Ne? Du gehst da, das ist ein anderes Konzept in sich, mit dem wir uns nicht anfreunden können. So, Bahnhöfe an sich für uns haben auch noch nicht die Attraktivität, wo wir ehrlicherweise stattfinden möchten. Weil es geht schon darum, also das siehst du auch in der Zukunft, wenn du fragst, in welche Richtung marschiert das bei uns, auch die Denke und so weiter, dann ist das wie auch im Inland nichts anderes, aber dass du halt massive Erlebnisse schon kreieren musst. Du hast schon, ne, bei dem, was du am Flughäfen vorfinden willst, was du brauchst, auch um das Potenzial zu heben, Kundschaft weiter zu gewinnen, bei Laune zu halten, auch die verändern sich ja, so gesagt, in dem, was sie gerne haben wollen oder was auch nicht, musst du grundsätzlich und wollen wir auch viel investieren. Haben wir immer getan, ehrlicherweise. Wir haben immer viel in Möbelbau, viel in Qualität. Also wir haben halt schon tatsächlich.
Also versucht auch so ein bisschen so jetzt Luxury zu werden. Also ich habe gesehen, es gibt Kooperation mit Heiß Nobiety, ne? Also David Fischer ja auch schon verschiedentlich im Podcast gewesen.
Ja.
Mittlerweile ist ja Heiß Nobiety an Zalando verkauft worden.
Ja.
Aber also so einer der ja, Medienmarken, mittlerweile auch eigene Fashion-Marke für ja sozusagen sehr wohlhabend oder sehr luxuriös, aber jetzt nicht jetzt im Sinne von luxuriös wie jetzt Prada, sondern irgendwie so.
Ist halt eine andere Zielgruppe. Ne?
Aber da gibt es Kooperationen.
Also, ja, es gibt, also würde ich gar nicht sagen, dass wir mit Heiß Nobiety oder mit Gate Zero ausdrücken wollten oder die Ambition hatten, luxuriöser zu werden, weil wir sind schon maximal luxuriös, also rein von den Markenportfolien, mit denen wir arbeiten. Also viel höher als, ich sag mal, die Louis Vuittons und Hermes oder ich sag mal, jegliche Uhrenmarken kommst du nicht. Bei der Kooperation oder Kollaboration, die wir mit Heiß Nobiety konzipiert haben, ging es um eine andere Kundengruppe. Da ging es einfach um die, ich sag mal, nenne es wieder den Culture Pioneer oder wovon dann auch dementsprechend gesprochen wird, jegliche Definitionen sind unterschiedlich, nicht bei uns im traditionellen Shop einkaufen unbedingt oder sich darin wohlfühlen oder angesprochen fühlen oder sonst was. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder versuchst du irgendwie deinen gesamten Laden darauf zu trimmen, dann vergraulst du aber die gerade bei uns ehrlicherweise sehr loyal den Umsatz machen. Oder du flankst das da irgendwie in die Mitte und versuchst cool in Reife reinzudrücken, was auch ein schwieriges Thema ist. Ja, das heißt, da kommst du unglaubwürdig rüber, ist nicht gerade authentisch. Oder du guckst einfach den Flughafen als Marktplatz an und sagst, neben dem traditionellen oder dem schönen auch, wie wir es ja auch so sehen, erlebnisreichen Duty-Free-Konzept, was wir sonst haben, bauen wir Konzepte, die andere Kundengruppen abholen. Oder mal ansprechen, weil die vielleicht auch sagen, ey, warum sprecht ihr mich eigentlich
an? Also der Monocle-Leser, der heißt Nobiety-Leser.
Zum Beispiel, also witzigerweise Monocle, ne, Tyler Brulé hatten wir auch Gespräche, um zu sagen, so, der hatte auch mit seinem Monocle-Konzept gesagt, wollt ihr nicht das mit uns zusammen machen, dass wir am Flughafen Monocle-Stores aufmachen? Der hat auch eins in Hongkong aufgemacht, nicht mit uns. Das war mir zu spitz, weil das ist eine sehr spezifische Gruppe, um das Volumen zu stemmen, was du brauchst, um die Verträge dann letztendlich auch irgendwie hinzukriegen. Bei Gate Zero oder auch mit dem
Gate
mit dem
Zero Einfluss, ist die Kooperation mit
Heiß Nobiety, ist es vom Durchschnittsbon wieder, was da die Zielgruppe dann auch sich leisten kann und kaufen möchte.
Die kaufen dann auch Klamotten wahrscheinlich.
Genau. So, also da ist alles Mögliche drin auch. Das kannst du ja spielen, wie du willst. Da sind auch Parfums drin oder sonst was. Also Nischenparfums, die wir zum Beispiel, die bei uns untergehen würden. Wir haben zwar auch Nischenparfums, aber das sind dann schon, die sind etablierte Nische bei Rido. Oder sonst irgendwas. Also die sind halt, das ist...
Auch Uhren und sowas, spielen Uhren eine Rolle am Flughafen?
Ja.
Also, kaufen also viele Menschen auch jetzt...
Ja, kommt total auf den Flughafen drauf an. Also wieder.
Aber sagen wir jetzt mal München. Ich laufe da immer vorbei, da ist ja auch unser Partner IWC immer sehr sichtbar.
Ja.
Da frage ich mich immer, wie viele Leute nehmen da jetzt direkt irgendwie eine Uhr mit? Da gibt es ja auch wirklich, wenn man reinkommt in den Abflugbereich in München, einen großen Uhrenladen, meine ich, so rechte Seite.
Ja.
So.
Tatsächlich kann ich dir das über München gar nicht statistisch sagen, weil wir München nicht machen.
Aber das ist gar nichts in München?
Wir beliefern München.
Ah, okay. Das ist dann diese 25% Umsatzlinie, von der du am Anfang sprachst, wo ihr da einfach zuliefert.
Genau. Das ist einer unserer größten, neben Ryanair, ist das einer unserer größten
Kunden.
Distributionskunden im Volumen. Ja.
Genau. Also Ryanair ist dann, was on board verkauft wird, kommt von euch.
Korrekt.
Wie muss ich mir denn deinen Job vorstellen? Also bist denn du jetzt sehr stark beschäftigt, wirklich mit Wachstum und Neuerschließung und den ganzen Tenders und zu gucken, welche Risiken geht man wo ein? Oder bist du eher mit Einkauf beschäftigt und musst sozusagen gucken, wie verhandle ich jetzt mit den ganzen Alkoholikerherstellern, dass die doch ein bisschen noch günstiger die Ware...
Nee, Gott sei Dank nicht. Das muss ich, also gerade das Verhandlungsthema habe ich schon mal gemacht, das muss ich nicht nochmal machen. Aber Nein, bringt auch total Spaß und ist auch natürlich ein super essentieller Teil. Wir sind halt, natürlich ist Sales und Einkauf sind so die größten Themen, wenn du ein Handelshaus bist, wie wir sind. Haben mit den diversen Joint Ventures, die wir in der Welt haben, das muss man auch dazu sehen, vielleicht das einmal glatt zu ziehen, ist, dass wir eben auch nicht überall 100% irgendwie Heinemann hier auftauchen. Ne? Diese Heinemann Duty Free Thematik, die wir in Deutschland sehen oder vielleicht noch in Wien, witzigerweise als Ausläufer auch nochmal in Sydney, weil wir da 100% Geschäft machen, sind ein Groß unser Geschäft. Erstmal liegen 80% unseres Geschäfts außerhalb Deutschlands. Und wir haben, ich glaube, knapp zu 68 Joint Venture, also Partnerschaften, in denen wir in den verschiedenen Ländern das Geschäft betreiben. Türkei ist eines davon. Ne? Da ist auch nicht 100% Heinemann, sondern wir betreiben das mit einer lokalen Familie zusammen, schon seit eh und je. Und so sind wir halt gewachsen. So, das heißt, du hast jetzt auch nicht das ultimative Direktiv in Hamburg sitzen, wo du über alles und jenes einfach mal morgen kurz bestimmst, in welche Richtung es läuft, sondern du hast dich einem Weg verschrieben, wie wir, den wir als sehr erfolgreich zumindest auch zurückblicken können, dass er erfolgreich war, dass wir sehr kompromissbereit sein können, in Partnerschaften zu wachsen und dementsprechend auch lokal Fuß zu fassen. Ne, gerade mit den lokalen Unterschieden.
Aber ihr habt da auch, sagen wir mal jetzt, ich vermute es mal ein bisschen direkter, keine Berührungsängste. Also ihr habt zum Beispiel auch eine Kooperation mit einer saudi-arabischen Kreuzfahrtlinie, sagen wir mal. Ne? So.
Mit der ersten, genau.
Wenn das jetzt der FC Bayern wäre, da gab es ja schon wegen anderer Kooperationen auch großen Ärger.
Ja.
Also das ist jetzt sowas, ist, ihr seid einfach eine globale Firma und ihr sagt, wir können jetzt da nicht gucken, mit welchem.
Natürlich kannst du, ich glaube schon, dass Haltung ein ganz wichtiges Thema ist und der Punkt, die Diskussion haben wir auch. Also es ist jetzt nicht, dass wir blind in irgendwelche Märkte reinjagen oder sonst was, aber wir gucken uns natürlich an, was ist der Status quo und wo gehen die Ambitionen hin, ob man denen nun glaubt, in welcher Phase oder in welcher Form man das alles erreicht, was gesagt wird, ob das nun auch in Saudi-Arabien die Vision 2030 ist oder wie auch immer, aber alles, was darin vorkommt, sind es erstmal positive, nach vorne gerichtete Veränderungen nach unserem Ermessen. Ja, das ist erstmal der eine Teil. Plus, wir operaten halt an Infrastrukturknotenpunkten, die, wie wir ja gesagt haben, in so quasi No-Mans-Ländern irgendwie sich befinden und können dort, wenn wir dort auch gewinnen und Geschäft betreiben, ja auch nach unseren Maßstäben operaten. Das heißt, wir haben unseren Wertekatalog, wir stellen so Leute ein, wir wissen, wie wir sie behandeln wollen, wir wissen, wie wir sie bezahlen wollen, etc. pp., was sich halt grundlegend anhand unserer gesamten Wertekatalogs oder Haltung dann auch irgendwo darstellt. Das heißt, die Möglichkeit hast du ja so in einem Land, und aber im Inland funktioniert das weitaus weniger, aber an so einem Standort, deswegen ist es politisch auch sehr stark behaftet, ist es schon total spannend, was für ein, ich sag mal, ein Nischeneinfluss du haben kannst, indem du, weil dort ja auch internationale Kunden etc. dann auch sagen, in dem Land habe ich das und das erlebt, sind wir natürlich schon etwas, was dazu beitragen kann, dass Dinge, ich sag mal, in der Form gut funktionieren.
Aber gibt es denn auch, sagen wir mal, Staaten, wo ihr sagt, das würden wir jetzt nicht machen? Also da, selbst wenn
ich sag mal, Nordkorea würde ich jetzt nicht machen. Wäre jetzt nicht auf der Agenda.
Wenn die tendern würden.
Ja, genau. Also nein, ich will da gar nicht, würde da auch jetzt gar nicht komplett irgendwo große Riegel verschieben. Wir könnten jetzt natürlich ein paar Länder aufzählen, das will ich aber gerade gar nicht tun. Nichtsdestotrotz, wir haben halt total, auch das ist ja immer das Thema unseres Geschäftsmodells, auch Geopolitik, ne? Geopolitische Themen beeinflussen so massiv unser Geschäft, dass du auch zwischendrin dich ehrlicherweise zurückziehst, weil sich Dinge verändert haben. Jetzt muss man auch sehen, bevor einer unserer größten Märkte war Russland. Gleichzeitig einer unserer größten Märkte war Ukraine. So. Und man sitzt mit beiden Parteien noch vor den ganzen Krisen zusammen am Tisch und bespricht Geschäft zusammen, weil es natürlich einfach tauscht sich aus und so weiter, wie man es halt so macht. Wir sind dann halt am Ende des Tages auch eine ganz klare Austauschplattform für jegliche Form von Zusammenarbeit. Aber oder sonst.
Beide Märkte gibt es für euch jetzt nicht mehr.
Genau. Also ja, also jein. Ne? Da läuft nichts mehr. Das ist halt, also das ist, auf der einen Seite ist es ein humanitäres Thema. Das heißt, wir kümmern uns ganz anders natürlich um unsere Leute. Das ist jetzt nicht geschlossen und wir haben abgeschlossen und sagen Tschüss, gerade was die Ukraine angeht, sondern dort sind die Leute auf unserer Payroll, wir unterstützen, wo wir können. Und wir haben Grenzshops, so gesagt, noch in der Ukraine, worüber wir halt ins Land liefern können. Und das sind einfach andere Mittel. Das sind Hilfsmittel oder sonst irgendwas. Das ist jetzt nicht das traditionelle Duty-Free-Kanaster, den du da abbildest. In Russland haben wir uns waren wir beteiligt, waren mit einem Joint Venture, wie ich das vorhin erklärt hatte, als Vorgehensweise, haben wir uns zurückgezogen, haben die Anteile verkauft und raus.
Mhm.
So, das waren super florierende Märkte, auch Russland in sich. Ne? Wir hatten gerade 2019 oder sowas angefangen und gesagt, wir sehen da total positive Veränderungen, ja, in welche Richtung wir da marschieren können, was da möglich ist, hat sich extrem geöffnet und dann zonk. So, mhm. Das ist halt, das ist furchtbar, muss man nicht drüber reden jetzt im Detail, aber es ist natürlich schrecklich zu sehen. Ist ein Thema. So, jetzt, das war das Erste, als wir aus Covid rausgekommen sind, was passierte. So, und jetzt Tel Aviv, haben wir vorhin drüber gesprochen, ne, dass wir 100% Tel Aviv im Prinzip als Betreiber jetzt haben oder operaten, ist natürlich gleiches Thema. Ist wieder ein humanitäres Thema. Wir haben
Schicksalsschläge. Ist der Flughafen da komplett runtergefahren mittlerweile? Oder ist das
irgendwie? Der ist in Betrieb.
Aber es ist deutlich weniger Traffic.
Ja, klar. Ja. Also ich glaube, da läuft 25-30%, was ich noch sehr viel finde, ehrlicherweise. Ja. Aber auch ganz anders. Ne? Da wird's auch, da haben wir auch, da betreibst du dann Krisenmanagement. Auch die Leute, die da abfliegen, noch müssen am Anfang oder sonst was, die betreust du halt und so weiter. Also wir sind keine Holding, die jetzt irgendwo sich beteiligt und dann lässt es so lokal laufen, sondern wir sind immer, ob das nun Prozente sind oder nicht, sind wir immer 50% da. Also in der Mentalität 100, im Geschäft, im Kompromissgebaren, wie du Geschäfte betreibst mit Partnern, lokalen Partnern, immer in der Mentalität 50-50, ob wir nachher 60 besitzen, das ist was völlig anderes.
Wie dynamisch sich Märkte und Möglichkeiten verändern, sieht man aktuell sehr gut im Bereich der Personalberatung und des sogenannten Headhuntings. Da ist nämlich unser Partner Headgate aktiv. Headgate fokussiert sich auf die Suche von Führungskräften für deutsche Familienunternehmen, hat bislang mittlerweile über 2000 Projekte abgewickelt für den Mittelstand, auch für DAX-Konzerne. Meistens geht es um die ersten drei Führungsebenen innerhalb von einer Firma. Und was machen die dann besser? Die erstellen kleine Videos über den Auftraggeber, also über die personalsuchende Firma, schaffen extra Landingpages über diese Firma und sorgen dann dafür, dass am Ende tatsächlich sogar Kandidatinnen und Kandidaten, sagen sie das, richtige Liebesbriefe schreiben an die Firmen, bei denen sie gerne arbeiten möchten. Komplett neue Idee, diese Firma in die Sichtbarkeit zu heben, diese Firma vorzustellen und dann als Arbeitgeber attraktiv zu machen. Dass es sehr gut zu klappen scheint, sieht man auch an der Steigerung der Bewerberzahl um 35%. Wer mehr Informationen haben möchte zu Headgate und ihrem Ansatz, headgate.de/OMR und exklusives Angebot für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Wenn ihr über Headgate Leute sucht, dann garantiert Headgate, dass sie mindestens 36 Monate bei euch bleiben. Und ansonsten suchen sie kostenlos nach einem Nachfolger. Normalerweise läuft so eine Garantie nur für 24 Monate, dank Headgate und dem OMR-Podcast sogar für 36 Monate. Hilfreich dafür ist der Gutscheincode OMR36 bei Beauftragung bis zum 30.06.2024.
Zurück zum Podcast. Ist denn das Thema generell sozusagen Flugscham eins, was euch global begegnet, oder ist es ein deutsches Thema, oder ist es schon wieder mittlerweile ausgeschwitzt, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, ja, ausschwitzen wird sich das nicht. Auch das kommt in Perioden. Ich würde auch gar nicht verfluchen, dass es Flugscham gibt. Also vielleicht auch gerade, wenn du das deutsche Inlandsverkehr anguckst, dann ja, da gibt es bestimmt Verbindungen, die heute irgendwie fehlen, die nerven mich vom Geschäftlichen her. Ja, wenn ich jetzt von Hamburg nach Düsseldorf fliegen will oder so, dann gibt es zwei Flüge, die unglücklich gelegen ist, nervt. Aber wenn es darum geht, dass man auch innerhalb eines Landes anders
reisen
kann, das finde ich gar nicht schlimm.
In Frankreich sind das sozusagen Inlandsflüge mittlerweile verboten, ne?
Genau, das ist extrem. Wenn das bei uns kommt, dann hat das natürlich einen Einfluss. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ist das, haben wir davor keine Angst, weil Inlandsverkehr macht bei uns überhaupt keinen Umsatz. Also das sind keine, die viel kaufen. Die
also das, mehr auf Fernreise?
Ja, ich habe eine Businessreise, muss kurz rüber. Da sagst du auch nicht, ich fliege jetzt von Hamburg nach München, habe da eine Businessreise und bringe dir ein Parfum mit, mit dem ich da verhandle oder so. Also du machst da, oder eine Schokolade. Mhm. Das machst du ja nicht. Also sondern das hat eher was damit zu tun, wenn du längere Reisen hast, da ist das eine völlig andere Kaufbereitschaft oder auch ein anderes Thema. Das heißt, wenn das jetzt wegfällt, und der Kunde in diesem Segment wegfällt, dann ist das für uns schade, weil wir ihn gerne bedienen würden, der Lust hätte. Aber es ist vom Grundsatz her nicht so schlimm, weil sich dadurch trotzdem die Qualität dieses Durchschnittsreisenden ehrlicherweise eher erhöht. Weil die sowieso nicht kaufen und nicht mehr fliegen, werden dann nicht mehr dazugezählt zu denen, für die wir die Abgaben zahlen müssen. Sondern wir können aus denen, die kommen, mehr rausholen als Beispiel. So funktioniert in sich das Modell. Deswegen haben wir damit vom Grundsatz her kein Problem. Teilweise unterstützen wir es ja selbst. Also das ist zum Beispiel der Teil, wo wir sagen, wo wir unseren Leuten auch sagen, ey, den Flug musst du jetzt in München nicht nehmen, setz dich in die Bahn.
Aber ihr seid ja selber auch sehr transparent. Also es gibt Statistiken, wie
sind
viel?
Wir? Echt?
Ja, also naja, also ich habe jetzt die Umsätze, hast du klar gesagt, Ergebnis habe ich jetzt irgendwie, sag mal 100 Millionen habe ich so reingeschoben. Mhm. Hast du nicht negiert, ist wahrscheinlich unterstes Ende, wahrscheinlich sind es eher 400, I don't know.
Wo? Bei was?
In der Gruppe.
Als was?
Ergebnis.
Oh, good luck. Aber okay, anyway. So.
Aber ihr habt zumindest, ich habe eine Zahl gefunden, ihr gebt an, was ihr für CO2-Emissionen habt und ihr habt das Ziel Klimaneutralität bis 2030 euch gesteckt. Das ist ja schon mal irgendwie, dass man da was zu hören bekommt, dass ihr da irgendwie euch da öffentlich positioniert. Wo kommt das her?
Also neben dem, dass das kann man wieder so ein bisschen als Generationsthema sehen. Auf der anderen Seite ist das halt einfach, das ist unsere Zeit heute, ne? Also das ist halt, haben wir uns aus der Krise rauskommt. Das war ja, ich meine, wenn man mal sieht, meine persönliche Statistik, ich habe ja 2019, wenn du so siehst, war mein erstes Jahr als CEO.
Krasse Phase.
War super, ja, mhm. Genau. Also ich bin, wie gesagt, und dann war 19 war halt super große Reorga Phase 1, die wir ausgerufen haben. Und dann sind wir in die Krise reingerasselt und dann war erstmal 2,5 Jahre Krisenmanagement. Und sind dann wieder raus. Und in dieser Zeit haben wir dann auch, das hätte ich auch ohne Krise mit angeschoben, so gesagt, mit meinen Kollegen und Kolleginnen, dass wir eine neue Unternehmensvision bauen. Und das war, geht dann auch einher mit Werteversprechen, wovon eins natürlich neben allen Ambitionen, dass man Nachhaltigkeit, also Corporate Social Responsibility etc., klar verankern muss und haben muss im Unternehmen, was wir auch hatten, noch viel stärker jetzt forcieren und ausgebaut haben, professionalisiert, haben wir auch als Werteversprechen auch das Thema Nachhaltigkeit drin, ne? Also zum Kunden hin. Das heißt, du siehst bei uns auch Konzeptionen, wo wir mit bestimmten Anbietern, EcoVadis heißen die ein und so weiter, zusammenarbeiten oder halt auch mit den größten Playern der Industrie, mit L'Oréal, die natürlich auf dem Feld auch super krass unterwegs sind für sich, weil sie halt der Industrielead auch sind. Da müssen sie auch was tun in der Entwicklung, dass wir halt nach bestimmten Bewertungskriterien Bühnen schaffen, ganz klar, transparent, groß gespielte Bühnen in unseren Läden, wo klar wird, diese Produkte erreichen x, ich sag mal, Punktzahl,
ich meine,
um bestimmte Sachen zu vollführen. Aber
das heißt, bezieht sich dann auf euch. Ich meine, am Ende, wenn man jetzt ein Kreuzfahrtschiff ausrüstet, ne, dann...
Ja, dann bin ich total bei dir. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Go ahead.
Dann ist natürlich dann nur bedingt klimaneutral, ja, weil ja, ihr selber dann den Handel vielleicht, aber die Fahrt als solche...
Absolut. Bin ich total bei dir. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, die man führen kann, dass man sagen kann, man zieht sich komplett aus einem Geschäftsmodell raus.
Was in sich, ja.
Genau, aber da kommen wir ganz schön ins Schwitzen, ehrlicherweise, weil wenn Flughäfen unser Kerngeschäft ist, was genau das gleiche Thema irgendwo mit sich bringt und so weiter, ist es bei Cruise auch nicht mal ganz so einfach. Unser größter eigener Footprint ist halt die Logistik. Das ist das, was witzigerweise aber unsere Konkurrenz weniger hat, weil die halt für sich das ein bisschen outsourced. Also die verabschieden sich so ein bisschen von der Verantwortung, ein bisschen mehr, müssen da zwar natürlich, können sich nicht komplett verschließen, aber wir haben halt durch zwei Logistikzentren und Zentralleger, von denen wir in die Welt liefern, ein großes Thema an der Hacke. So, und da ist der größte Abdruck, den wir auch angehen können und es auch tun. Und da kommen diese Statistiken auch her. Wo wollen wir wann, wie, wo landen? Mhm. So, weil das ist der Teil, den wir selber beeinflussen können. Wir können Flughäfen minimals beeinflussen. Wir können natürlich selber in Tendern, wenn du so willst, umgedreht mal Forderungen stellen, aber die werden sowieso von Flughäfen inzwischen gestellt. Wenn du auch, das ist auch marktunterschiedlich. Das Norwegen, ganz großer Lease, ja auch ein großer Markt von uns, Oslo und ich sag mal ganz Norwegen, die sind halt ganz weit vorne, was ihre eigenen Ambitionen als Flughafenbetreiber angeht, wenn es um Klimaneutralität und so weiter angeht. Da musst du in Tendern Punkte für kriegen und dass du das auch vorweisen kannst etc. Das ist natürlich eine Welt, die sich Gott sei Dank in diese Richtung auch dreht und ändert und auch so gespielt werden muss.
Wie ist denn das bei dir selber? Ich meine jetzt... fünfte Generation, ist für dich vollkommen klar, diese Firma führst du in die sechste Generation und das werden dann deine Kinder oder eines davon eines Tages weitermachen. Ist das gesetzt?
Also habe ich mich einmal schon dafür entschieden, reinzugehen. Das heißt, ich kann mir das gerade schlecht vorstellen, mal kurz morgen wieder rauszugehen. Ich glaube, dass man also wenn ich mal von mir aus persönlich spreche, man einen Unterschied zur Vorgeneration hat, die eher fast schon reingesetzt wurden, wenn du so willst. Also da war das war einfach klar. Da war ein Automatismus drin, da sind die rein und haben das auch 40 plus Jahre gemacht. Mein Onkel ist ja auch noch da. Mein Vater ist gesundheitlich ein bisschen raus, sind heute der Verwaltungsrat und sind aber einfach da. Ja? So. Und da gibt es auch nichts anderes. So. Mein Onkel wird auch grundsätzlich, die Firma ist sein Zuhause, ist sein Family Office, ist alles, was da ist. Und das ist eine ganz tolle Mentalität. Ja? Das ist auch ganz wichtig, dass man die hat. Ich sag mal, bei mir ist es so, ich kann mich nicht selber motivieren dadurch, dass ich jetzt 40 Jahre, also wenn ich jetzt mir jemand sage, unterschreib mal, dass du 40 Jahre lang machst.
Jetzt bist du Anfang 40, also das heißt, theoretisch hättest du noch so 30 Jahre noch vor dir.
Ja, genau. Also, wie gesagt, ja. kann man so rechnen. Also, genau, würde ich nicht unterschreiben. Hat aber eher was mit einer persönlichen Ambition oder Motivation zu tun, dass ich immer in Zyklen denke, ob ich da, wo ich sitze und den Einfluss und die Ideen, die ich mitbringe, tatsächlich einen Mehrwert dafür haben, was wir eigentlich erreichen wollen. So, das ist eher das Thema. Kann total sein, dass ich das bis in die nächsten 35 Jahre hinkriege und mich nicht anfange zu langweilen. Ich glaube nicht, dafür ist es einfach viel zu spannend. Aber die Rolle der Familie ist bei uns ein großes Thema. Governance ist ein großes Thema. Die vierte und fünfte Generation sind zusammen 10 Leute. In der vierten sind 2 drin, noch quasi im Verwaltungsrat. Ich bin der Einzige aus der fünften. Wenn es dir hochrechnet, sind es dann 6 Leute, so gesagt. Und danach kommen jetzt, haben wir strategisch gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben einfach irgendwie Kinder gezeugt. Das war ich habe 3, mein Bruder hat 3, meine Cousine hat 2, meine andere Cousine hat 1. Und dann kann noch was kommen. Also da ist noch Potenzial irgendwie drin. So richtig strategisch haben wir jetzt nicht nachgedacht.
Aber es scheint jetzt zumindest ein Pool da zu sein, bei Leuten, die sein können.
Es gibt auf jeden Fall einen Pool, aber wir haben auch jetzt gerade ist auch ein Thema, man beschäftigt sich ja tatsächlich mit vielen Dingen, weil du vorhin fragst, mit was beschäftigt sich eigentlich den ganzen Tag und wo ist dein Einfluss? Gar bei ganz vielen Dingen, weil du immer 2 Hüte auf hast, als aktiver Gesellschafter und gleichzeitig Co-CEO, ist es auch das Governance-Thema, wie du musst ja die Firma letztendlich eher protecten vor der Familie, als eigentlich vor dem Geschäftsmodell selber. Das heißt, in der Familie kann Streit kommen und dann irgendwann hat es einen Einfluss auf die, sieht man ja oft genug. Das ist bei uns Gott sei Dank überhaupt nicht so bisher. Du willst aber davor auch bewahren. Das heißt, je mehr Menschen kommen und Einspruch oder Anspruch darauf erheben, irgendwie reinzukommen oder einen Automatismus sehen. Wenn meine Kinder heute, mein 6-jähriger Sohn oder meine 11-jährige Tochter, so als Beispiel, die sagen, ja, will ich auch mal machen. Klar, ist doch Gesetz. Du bist da, ich komme rein. Ich finde total niedlich. Ja, und die haben natürlich gar keine Ahnung, was es ist, außer eine Spielzeugecke irgendwo im Laden. So, aber das ist halt so vom Grundsatz her, ist das total niedlich. Aber im Ernstfall ist es die Komplexität, dass wir gesagt haben, in Zukunft ist, also so sollte es eigentlich immer sein, ist ein aktives Familienmitglied im operativen Vorstand die Ausnahme zur Regel. Da musst du es hinschaffen. Da musst du von allen auch akzeptiert werden. Und da gibt es bestimmte Wege, die jeder gehen darf
und gehen muss. Dein Claim to Fame, sozusagen, dass du es akzeptiert wirst, war dann aber deine Zeit in Asien, wo du es geschafft hast, sozusagen mit Malaysia da richtig auch Geschäft aufzubauen und man sagt, okay, krass, der Typ kann was.
Ich hoffe, dass es der war und nicht der, dass kein anderer sonst da war. Nein, natürlich. Du, natürlich beweist du dich über die Zeit, wie akribisch das gemacht wird und in welchem Systematik, ist mal ein bisschen dahingestellt. Ich war wirklich weit weg. Teilweise bin ich zurückgekommen und habe Dinge gemacht oder habe strukturelle Veränderungen vorgeschlagen oder einfach Sachen in den Raum geworfen, wo sie halt gesagt haben, was ist denn das für eine Idee? Ne? Und wie gesagt, das ist ja voll. Und dann sitzt du halt da und sagst, ihr müsst euch mal überlegen, was für ein CEO hier eingestellt habt, ne? Weil den solltet ihr schon ein Stück weit kennen. Das ist ein ganz wichtiges Thema.
Aber
das
ist deswegen
ein Automatismus bei einem Familienmitglied darf halt einfach in der Form nicht sein.
Aber trotzdem hat man dir schon mal sehr vertraut, weil ich meine, du bist mit Ende 30 CEO eines Milliardenkonzerns geworden und von Leuten berufen worden, also von deinem Onkel und deinem Vater, die nämlich ja selber so einen Milliardenkonzern viele Jahre geführt haben. Also die sind jetzt nicht ganz naiv.
Stimmt, ja, stimmt. Nichtsdestotrotz muss man auch sehen, ich bin natürlich auch in einen damals schon etabliertes Konstrukt auch eingetreten. Ne? Also ich wurde CEO, ja, aber der Vorstand war natürlich enorm reich an Erfahrung. So, also es ist jetzt nicht so, dass gesagt wurde, der Max, der sitzt jetzt am Steuer und jetzt machen wir mal Augen zu und der lenkt entweder nach links oder rechts, wir lassen uns mal überraschen. So, also es war ja nicht so. Oder jede Idee, die der hat, die müssen wir jetzt einfach mal irgendwie durchwinken, sondern du kamst in ein extrem etabliertes Team, was für mich sehr dankbar war, weil dadurch konnte ich selber sagen, es ist kein Generationswechsel, sondern es ist am Ende des Tages ein Generationsübergang gewesen. Das war damals im ersten Jahr sehr wichtig. Es war vor allem auch in der Krise wahnsinnig wichtig, weil du in der Corona-Krise, wo alles den Berg runterging und wir im März 2020 95% Einbruch im Umsatz hatten, weltweit, puff, weg, und keine Relevanz mehr hatten.
Da braucht man ein bisschen Unterstützung. Ja?
Du brauchst nicht nur Unterstützung, du brauchst 2 Felder, die du bedienst. Das eine ist, die Leute gucken auf Erfahrung sofort, wenn Krise ansteht. Die gucken auch auf den Neuen, aber gucken und sagen, so viel Erfahrung hatte er noch nicht. Also, und da, wenn du dann den Vorstand genommen hast oder eben in dem Fall mein Vater, mein Onkel oder wie auch immer, dann sind das natürlich Figuren gewesen, die erstmal Erfahrung haben. Nicht Erfahrung in der Krise speziell, weil die hatte noch keiner. Das hat uns alle vereint, dass keiner die Erfahrung hatte. Das war für mich so ein interessantes eine Nulllinie als Neumitglied oder CEO, dass keiner mehr Erfahrung hatte als der andere.
Aber immerhin, ich meine, Erfahrung heißt ja oft, die wissen, wie Leute reagieren und was jetzt wahrscheinlich der eine denkt, in der Türkei denkt, was der andere in, weiß nicht, Münster, Osnabrück denkt. Also das ist ja auch so, dass man da...
Bei uns, ich würde mal vorsichtig behaupten, die halbe Miete, ne, wenn du nicht allzu doof bist, dann ist das bei uns, wird das auch, glaube ich, so bleiben, auch hoffentlich auch mit meinem Einfluss darauf, ist das, dass du musst kulturell einfach was drauf haben, du musst passen. Was die Firma angeht, die Firmenkultur etc. Du musst, ich sage das immer so blöd, weil da gibt es auch Sprüche, die dagegen sprechen. Ne? Du musst nett und offen sein, du musst transparent sein, du musst halt.
Aber es ist jetzt kein Geschäft, wo man jetzt irgendwie groß datengetrieben, KI, all diese Digitalthemen sind bei euch jetzt nicht so massiv da. Also Loyalty-System habe ich gehört, du musst wahrscheinlich schon irgendwie nach Daten.
Nach außen hin nicht, ne? Nach innen beschäftigen wir uns rauf und runter damit. Also nach innen natürlich, also Digitalisierung ist für uns nichts Neues. Ne? Das fängt ehrlicherweise vor hunderten Jahren, wenn du mal denkst, mit SAP-Einführung ein. Das ist ja ein riesen Digitalisierungsthema, wo alle Firmen irgendwann durchrutschen, also viele. Und was auch echt painful ist. Und da entwickeln wir uns massiv immer weiter. Ne? Alles, was interne, strukturelle, prozessuale Themen angeht, sind wir maximal viel auf Digitalisierungsthemen unterwegs. Natürlich ist KI oder AI ein Riesenthema, mit dem wir uns gerade beschäftigen, was es vor allen Dingen erstmal nach innen schaffen kann oder für uns macht. Das sind natürlich wie bei jeder anderen Firma da draußen, die in irgendeiner Komplexität unterwegs ist oder eben auch nicht. Es ist Effizienzsteigerung und Automatisierung von Prozessen. Mhm. Punkt.
Das aber ist nicht der größte Margenhebel für euch, noch besser zu wissen, was die Leute kaufen wollen und das richtige Sortiment zu haben und so, das ist.
Also mit Sicherheit ist es der größte Margenhebel, wenn du das Potenzial hebst, was noch da ist oder was noch da liegt, was noch gar nicht gehoben ist. Es ist aber auch mit Abstand der schwierigste und teuerste, das zu erreichen. Mhm. Weil da erfindest du nicht mal kurz ein neues Produkt. Gut, dann kannst du jetzt alles für die Hälfte verkaufen und dann bist du ein Discounter und verdienst hinten drauf sowieso kein Geld. Also dieses Potenzial zu heben, hat seit 25, 30 Jahren keiner in der Form richtig geschafft.
Aber gibt es nicht auch wieder so neue Produkte, die alle, also ich stelle mir jetzt vor, dann kommt Apple und macht da, wie viele Leute, ich stelle mir vor, ganz viele kaufen doch wahrscheinlich noch irgendwelche Adapter oder irgendwelche Apple-Produkte, irgendwie Earpods verloren vor dem Flug, scheiße. Ja. Das müssen doch dann auf einmal doch noch große Pushes sein, die ihr dann so bekommt.
Ja, aber auf Elektronik verdienst du nichts. Okay. Also willst du nicht mit Apple zusammenarbeiten, wenn es um die Marge geht.
Okay.
Also ich sag ja, das hat alles, das wird bei uns in der Industrie halt nicht erfunden. Also wir gehen natürlich mit der Zeit, nichtsdestotrotz ist, wenn es um Entwicklung geht und auch um Vertestung und so weiter, ist es traditionell so, dass sich Dinge in lokalen Märkten in irgendeiner Form behaupten und dann kommen sie zu uns. Ja, das ist mal so die traditionelle Sicht des Travel-Retail-Geschäftes. Das ist nie, du bist kein, ich sag mal so, Trendgiver, so an der Form. Du gehst da nicht hin und hast irgendwas ganz Neues.
Aber trotzdem hast du jetzt mit Jochen Dreißigacker und David Fischer, glaube ich, auch zusammen, und deiner Frau, einen neuen Wein, lanciert, ein neues Weinlabel.
Und damit das Rad neu
verkauft. Ja, das ist aber sehr limitiert.
Aber das, also wenn du die Abbiegung kurz machen willst, klar, wir haben, das ist total privat. Nicht in der Erzählung, aber das hat mit Heinemann gar nichts zu tun.
Okay.
Wird auch nicht bei Heinemann verkauft, aber zwei, drei Worte dazu. Also wir haben ja mit Jochen Dreißigacker, ist ja auch in meiner Welt der coolste Winzer, der Weinpapst, den es gibt. Ja, den kennt ihr ja auch ganz gut vom OMR und so weiter. Und dann mit David, das ist so ein bisschen natürlich durch die Partnerschaft entstanden oder den Austausch, den wir einfach, wie wir uns kennengelernt haben, sehr stark getrieben von meiner Frau und dem, dass meine Frau und ich abseits von allem, was uns sonst in unserem Leben beschäftigt oder Verantwortung, die wir haben, dass wir eine Firma zusammen gegründet haben, für uns selbst, nichts, was man jetzt hören oder erkennen würde, einfach nur ein Vehikel, wo wir gemeinschaftlich außerhalb den gemeinsamen Interessen der Kinder oder sonst irgendwas gemeinsame Interessen verfolgen, in etwas investieren oder etwas bauen. Ja? Mhm. So ein Mini-Inkubator oder Bauthematik. Und da haben wir so eine Bucketlist, wo manchmal Sachen reinfliegen und sagen, hätte ich mal richtig Bock drauf, dass man das einmal macht. Und das muss überschaubar sein und muss aber vor allen Dingen dazu führen, dass wir von A bis Z darin involviert sind, um zu lernen und dann auch schlauer zu sein.
Also das Prinzip, und das ist nicht das Prinzip, wir machen jetzt Heinemann stärker.
Nee, überhaupt nicht. Das hat mit Heinemann gar nichts zu tun. Ich bin trotzdem froh, dass du fragst, weil es der beste Rosé ist, den es gibt.
Ja, der beste Rosé, okay.
Wir haben halt zusammen tatsächlich mit Jochen und dann mit David und meiner Frau und auch Jochens Frau zusammengesessen bei ihm mal zu Hause, und wir haben halt auch von unserer Seite gesagt, hat uns also ein bisschen geeint, also mal so ein Rosé und Wein, ne? Also einen Wein selber machen, selber zu besitzen in irgendeiner Form, dass, ohne jetzt, dass du ein Weingut besitzt, wäre wahnsinnig spannend, das mal zu erfahren, wie das so ist. Und was gibt es da eigentlich für Nischen? Dann haben wir 38 Rosés probiert an einem Wochenende.
okay.
Und haben dann die rausgezogen und haben gesagt, mit denen legen wir uns an. Das ist die Note, die Farbe, die Flasche, und sind natürlich von unserer Seite sehr stark von der Marketingseite gekommen. Das heißt, meine Frau kam mit dem Namen irgendwann um die Ecke. Dann David hatte in seinem Netzwerk eine Künstlerin und auch noch einen Designer, der das Label mit uns dann zusammen gemacht hat für die Flasche. Dann haben wir sehr viel Handarbeit da reingesteckt mit einem freiliegenden Korken und mit einem handgegossenen Wachs-Drop sogar. Und der ist auch, und 4000 Flaschen pro Saison. Und das ist halt, wie wir gesagt haben, mal so ein ganz...
Also Ivy Rosé heißt das Ganze. Das,
genau. Also aber nicht, dass wir hier Werbung machen müssten, aber es ist tatsächlich, ist ja auch Jochen, ne, muss man auch sagen, das hat der so sensationell gemacht, dass es uns im Moment wahnsinnig Spaß bringt. Wir sind halt in Hamburg, ja, das ist auch schon schön, da ist auch Bereitschaft für da, als so ein Aushängeschild mal, Grand Royal sind wir gelistet, wir sind im Tortue drin und so weiter, und das ist cool.
Wird denn nicht bei euch auch mal nachgefragt, ob man die Firma irgendwie in Teilen kaufen könnte, ob man die weiterentwickeln könnte, konsolidieren könnte? Ich stelle mir vor, auch eine Frage, die ich immer so habe, da müssen doch die Private Equity Firmen, die suchen ja nach Targets. Ihr seid doch eigentlich perfekt, dass man sagt, Mensch, jetzt geht hier eine große KKA oder so rein und dann kauft man gemeinsam in den USA Ketten zu, macht's größer. Sowas ist aber nicht in deinem...
Das ist auch, weil es kein Kettengeschäft ist. Das ist eben kein, du kaufst eben keine... kein Franchise, oder du kaufst auch nicht irgendwie eine Handelsmarke dahingehend, dass du das jetzt so mal so simpel skalierst.
Aber du kaufst meine Flughafenpartnerschaften.
Bitte?
Du kaufst meine Flughafenpartnerschaften.
Genau. Also wenn du dir unseren Konkurrenten anguckst, über den ich vorhin geredet habe, Avolta, Dufry, so, die haben sich über eine längere Zeit alle möglichen Flughafen, also Duty-Free-Betreiber gekauft. Wo gefühlt noch 5 Jahre Vertragslage war, ja, und haben dadurch ihr Portfolio wahnsinnig groß
gemacht. Aber erscheint mir total logisch, weil dann können die besser handeln beim Einkauf und so.
Ja, und haben auch, verschiedene Fonds drin in sie investiert, sind dementsprechend auch, wie gesagt, an der Börse und ist halt ein völlig anderes Geschäftsmodell. Wir sind in der Form, halten wir sehr viel von unserer eigenen Flexibilität und Schnelligkeit. So, es gibt keinen in der Industrie, der organisch so schnell und so stark gewachsen ist und Märkte erschließen konnte oder gemacht hat, wie wir. Das hat was mit einer grundsätzlichen Mentalität zu tun und dass dir keiner reinsabbelt. So, das ist wirklich so. Das ist, wir können halt morgen alles entscheiden. Das ist kein Problem. Ich muss nicht 6 Gremien anrufen, um irgendwie zu gucken, ob das irgendwie wirklich dann auch Sinn macht oder sonst was, sondern wir setzen uns zusammen. Wir haben vom Vorstand bis dann zu den Shareholdern eine sehr kurze Linie. Wenn es dann wirklich um große Investitionen geht, wir haben Quartalsmeetings und so weiter, wir haben das schon alles gut organisiert inzwischen. Das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil, den wir haben. Und wir sind auch, wenn du es so siehst, aus der Krise sind wir maximal schnell wieder rausgekommen, viel schneller als die anderen. So, und vor allen Dingen viel gesünder als die anderen. Weil wir auch, und das kommt eher dann noch dazu, ist auch, wie handhabst du denn das Geld, was du auch machst, dass wir in der Form total, ich sag mal, konservative Ausschüttungsmodelle auch haben, etc. Das geht eigentlich fast alles wieder zurück in die Firma. So, also, und das hat uns so stark gebettet, das ist jetzt leider, ist da echt ein guter Teil weg. Ja, das tut weh und das musst du vergessen.
Weil ihr in den Jahren stark Geld verloren habt.
Ja, in Covid. Ja. Da haben wir halt zum ersten Mal in der Geschichte Verluste geschrieben. So, aber dann auch massive über 2 Jahre.
Also wir reden dann auch von 100 Millionen Verlust?
Ja, mehr. So, und das ist dann weg. So, das ist scheiße, aber auf der anderen Seite, was nicht weg ist, ist unsere Bonität, unsere Ratings, unser Verhältnis zu denen, wo wir letztendlich dann auch trotzdem, unterstützt werden oder Konsortialkredite haben mit Kernbanken. Da sind wir, also in der Form will ich nicht erleben, wie andere Firmen durch die Krise gehen mussten. Und das hat uns halt bestätigt, dass wir diese Flexibilität auch brauchen. Wir wachsen ja rasant. Also ist ja nicht, ich meine, wir sind ein organisches, privates Familienunternehmen, was jetzt 4 Milliarden Umsatz irgendwie macht, durch Partnerschaften auf der Welt im Flughafensegment. Das ist echt kein Kinderspiel in der Form. Klar, wie du sagst, wenn du einen Flughafen gewinnst, kannst du super viel draufpacken, aber das ist für uns nicht das Spiel, das einfach nur der Umsatz irgendwie Spaß bringen soll, sondern...
Aber trotzdem, halt, es sieht für mich so aus der Ferne so aus, man kauft halt zu, guckt, na, dass man die Firmen kauft, die lange noch laufende Verträge haben mit Flughäfen,
ja.
Dann weiß man, super klar planbar, okay, die haben noch 10 Jahre Vertrag, das ist der Kaufpreis. In dem Moment, wo ich das kaufe, kriege ich noch bessere Einkaufsbedingungen, weil das Volumen, das ich einkaufe, wird dann durch den neuen Flughafen und das bestehende Volumen halt noch größer.
Und dann verlierst du 4 Jahre später den Vertrag. Du hast halt ein riesiges, also ein großes Risiko drin. Klar, wenn du erstmal drin bist, ist die Chance umso größer, dass du es behältst, weil du viel dafür tust. Wir sind ehrlicherweise einfach aber auch nicht so gepolt. Das ist einfach ein, ist nicht, dass wir noch nie über solche Wege gesprochen haben. Ne? Aber,
nehme ich mal an, ne?
Aber es ist für uns nicht der gangbare Weg, das zu tun.
Okay.
Das ist einfach grundsätzlich nicht. Aber um deine Frage zu beantworten von vorhin, natürlich kommen auf uns Leute zu und fragen mal, ob wir verkaufen würden. Jetzt gerade nicht so viel, in der Krise sowieso nicht, davor mehr. So, also wie auch immer. Aber das, was wir heute vorweisen können, ist, dass das Geschäftsmodell in sich total resilient ist, weil ja, es war 1,5-2 Jahre tot.
Aber, dann
aber es hat halt krass wieder angezogen in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und die Leute fliegen weniger, aber es geben mehr aus.
Wird 24 ein Rekordjahr?
Könnte es.
Könnte es.
Aber das mag ich im Moment überhaupt nicht sagen mit den Dingen, die wir erleben. Also, ne, also mit den Unsicherheiten. Wir sind nun mal extrem ausgesetzt den Themen, worüber wir vorhin gesprochen haben, was Märkte und geopolitische Einflüsse und Entwicklung angeht. Das ist natürlich eine Sache, die wir mit Sorge irgendwie angucken.
Aber was hast denn dir, sagen wir mal, wenn jetzt, sagen wir mal, gucken wir mal 2030 oder so, also noch wirklich deutlich weiter und du machst den Job, denkst du dir eines Tages 10 Milliarden Umsatz ist machbar, hat man solche Pläne?
Also ich habe jetzt den Plan, haben wir jetzt nirgends an der Wand stehen, aber ich sag mal, realistisch ist es schon. Also rein vom Wachstum her und von dem, wie wir uns noch weiter, ich sag mal, in der Industrie diversifizieren können, als auch in Teilen außerhalb der Industrie. Das machen wir wenig, haben das aber teilweise gemacht und sehen uns halt dementsprechend gar nicht irgendwie als irgendwie Gebrüder Heinemann, SI und Coca-G aus Hamburg und regieren hier irgendwie die Welt des Travel Retails, sondern wir sind halt letztendlich, setzen wir ein Headquarter in Hamburg und haben noch regionale Offices Miami, Singapur und sind eigentlich, wie wir es jetzt mal im Englischen sagen, Group of Companies. Ja? Und diesen Gruppengedanken, den professionalisieren wir gerade. Der liegt mehr gerade auf dem Tisch der Diskussion, was das eigentlich für uns bedeutet. Was müssen wir eigentlich nachhalten in uns, ja, in dem, was wir anbieten an all die Firmen, mit denen wir entweder zusammenarbeiten, die wir verpartnert sind und so weiter, um, und da geht es nachher auch bis hin zu Daten, bis zu meinetwegen, ob du es einen AI nennen willst oder wie auch immer, zu globalen Loyalitätssystemen. Das sind ja alles Möglichkeiten, die wir noch haben. Wir sind erstmal heute an einem Punkt, wo wir total über Partnerschaften gewachsen sind, die in sich gut funktionieren, in den Märkten sehr gut funktionieren, sehr autark auch arbeiten dürfen und können, weil es auch der Mentalität entspricht. Gleichzeitig haben wir ganz viele Potenziale, die wir noch gar nicht gehoben haben, über die gesamte Gruppe hinweg, inklusive Geschäftsmodellen wie Food and Beverage, was wir uns auch jeden Tag irgendwie angucken, ob wir da noch weiter ausbauen.
Also am Ende Restaurants, Gastro.
Ja, dass du halt den Marktplatz, Flughafen, weil jeder spricht vom Marktplatz, ist halt auch so zu betiteln. Ja, das ist halt genau das Ding. Plus, wir machen Dinge wie Ausgründung oder Investitionen in Plattformen wie Duffel, ist noch total unbekannt, aber es sind ja, ich sag mal, digitale Plattformlösung für Airports, die dazu führen, dass du auf einer digitalen Plattform alle Angebote, die am Airport vorherrschen, zusammenführen kannst und kannst sie über dein Flughafennetzwerk miteinander verbinden. Das heißt, du kannst irgendwo dich entscheiden als Kunde, du kaufst jetzt hier an dem Flughafen ein, lässt es dir aber an dem Flughafen entweder im Arrival irgendwie aushändigen oder am Ende, wenn es noch viel weiter denkst, liegt es in einem, I don't know, in einem Uber oder Sixt Auto oder was weiß ich was im Kofferraum oder es liegt im Hotel, wo du ankommst. Du hast massive Möglichkeiten, diese Journey an dem, wo wir ein Teil von sind, im Physischen hochgradig und flächendeckend zu digitalisieren oder zu verpartnern. Ja, da denkst du über Get Your Guide oder wie auch immer. Es gibt auch immer da immer Gespräche, wo du sagst, wie schaffst du Erlebnisse zu koppeln, um tatsächlich ein Reisebegleiter zu sein, was wir uns tatsächlich auch vornehmen in unserer Vision. Dass wir Reisezeit in wertvolle Zeit wandeln. Das ist ein hoher Anspruch, weil wertvolle Zeit für dich heißt was anderes als für jemand anders. Gleichzeitig sagen wir, wir wollen im Erlebnis als Reisebegleiter irgendwie wachsen. Was heißt denn das? Das heißt enorm viel. Das heißt, das, was du sagst mit 20, 30 Visionen, weiß ich nicht, ob das mit dem Bestand heute des Geschäftes so einfach zu erreichen ist, so ganz simpel. Aber mit den Möglichkeiten, die wir haben und was wir tun und was wir mit einem Duffel geschafft haben, wo wir rein als Referenz oder als Lead-Investor reingegangen sind und dann dazu auch noch unseren Hauptkonkurrenten Dufry Avolta bekommen haben, auch da rein zu investieren, halt da verpartnern auf einer Ebene, wo wir sonst Partnerschaften undenkbar wären, zeigt, was für ein Potenzial in der Industrie grundsätzlich sitzt. Mhm. Das heißt, um da nachher, weil du gesagt hast, was ist eigentlich mit Digitalisierungsthemen und ich habe SAP benannt, das ist natürlich nicht alles, was wir tun, aber dafür haben wir halt auch für uns nochmal andere Vehikel gebaut, wie die Garage, die Heinemann-Garage, wo wir was am Ende des Tages ein Inkubator ist, es macht Strategy und Foresight, was Trend-Scouting angeht, was beschäftigt uns eigentlich in 2 bis 10 oder 5 bis 10 und 15 Jahren, worauf welche Dinge wollen wir setzen, auf welchen Dingen wollen wir die Besten sein gegenüber den anderen, weil es für alle relevant sein wird. Und das führt dazu, dass wir entweder Sachen bauen wie Konzepte, Gate Zero war so ein Thema, um da wieder drauf zu kommen, das haben wir in der Garage halt mit konzipiert. Und also dann für die Flughäfen fit gemacht.
Weite, dieses
Luxus. Genau. Und die Garage ist halt ein, wir nennen das Vision Hub. Das ist ein Vehikel, was außerhalb des Kerngeschäfts läuft und mit einem Team von 12 Leuten im Schnitt, die sich halt die Aufgabe haben, uns zu provozieren, also das Kerngeschäft vor allen Dingen zu provozieren, die Trends auf den Tisch zu legen, wenn sie sagen, ja, ich weiß, klingt gerade nicht so irgendwie, dass es um die Ecke ist, aber vielleicht in 2 Jahren ist es super relevant. Wollen wir da rein, sollen wir das mal konzipieren und so weiter und so fort. Dann gibt es 2 Wege. Entweder baut man es selbst, ja, dass man sich daran dran setzt und sagt, wir bauen eine Lösung, suchen uns dafür auch Partner oder Technologien oder was weiß ich. Oder, und ganz klassisch, dass die Garage Ventures, wir investieren in naheliegende Startups, Ideen, die, ich sag mal, auf dem Reiter Reisezeit in wertvolle Zeit etwas bewegen
können. Also der Open for Business, wer jetzt Reisezeit in wertvolle Zeit irgendwie verwandeln kann oder total, der ist bei euch richtig?
Nein, ich glaube, da sind wir auch inzwischen ganz gut angekommen. Wir haben super spannende Sachen auf dem Tisch. Wir sind in ein paar Firmen, kleinere Firmen investiert mit kleineren Tickets, was in sich eine totale Relevanz haben kann für entweder auch teilweise interne Prozesse oder eben auch Angebote nach außen hin. Das ist ein super spannendes Thema und natürlich, ja, Open for Business in der Form immer, was den Austausch vor allen Dingen angeht, ob wir dann in welcher Form investieren, das ist mal total dahingestellt. Das muss auch für beide Seiten irgendwie passen.
Gibt es während des OMR-Festivals am 7. und 8. Mai eigentlich in den Heinemann-Shops am Hamburger Flughafen auch OMR-Merch dann?
Das können wir besprechen.
Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Rumkommen, fürs Update und natürlich ja, alles Gute. Es gibt nicht so viele deutsche familiengeführte globale Player, Gott sei Dank immer noch einige, aber du hast da jetzt wirklich einen in der Verantwortung und ja, alles Gute. Sieh zu, dass du die nächsten Jahre vernünftig gestaltest in unser aller Interesse.
Vielen Dank. Ja, Potenzial ist da, bringt wahnsinnig Spaß, ist eine geile Truppe. Also, wie gesagt, man soll ja keine Werbung machen, aber bei uns zu arbeiten ist cool. Bringt schon Bock.
Alles klar. Also, Max Heinemann bei LinkedIn schreiben.
Jawohl, genau.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.